Bits und so.
Mit dem Matzel schon genannt. Außerdem dabei vom Alphenblog die Alex Olmer.
Guten Abend.
Mr. Carlo Kaisemek und I, Leo Becker.
Guten Abend.
Abend miteinander. Basti schläft vermutlich. Wir wissen es nicht. Wahrscheinlich, weil er eingeschlafen ist. Diese Woche war viel los bei Apple und wahrscheinlich wäre es jetzt voll schön, wenn wir einfach über neues MacBook reden könnten oder sowas. Mal noch ein lustiges Autogerücht reinwerfen, aber das schieben wir nach hinten und schauen erstmal auch an, was Apple so an diese Woche sich versucht hat, möglichst hart bestrafen zu lassen. Also das, das eine ist, was zuerst kam, vielleicht fangen wir damit an, war also die Auflösung der langen Geschichte, wie das mit Spotify aussieht. Ob Apple jetzt die europäischen Musikstreaming-Dienste benachteiligt hätte wegen dieser Steering-Geschichten. Lustige Witze, weil Steering ist ja auch so Autosteuern und das Auto ist ja auch irgendwie daneben gefahren. Und jetzt
das funktioniert nur auf Englisch.
Ja. Und also 2 Milliarden Dollar, 1,84 Millionen Euro oder sowas darf jetzt Apple zahlen, weil sie Spotify benachteiligt haben. Mhm. Und das ist für Apple immer noch so ein bisschen Portokasse, aber nicht richtig. Also es ist halt schon, es fängt wahrscheinlich so an, dass Apple das auch ungern zahlt. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht so wie so ein 10-Euro-Strafzettel, weil du irgendwie über der Linie gestanden bist, aber das merken sie dann. Und es läppert sich ja dann ja auch irgendwann.
Ja, und das ist interessant zusammengekommen, oder? Also diese europäischen, die Rumors und die Gerüchte aus der Europäischen Union, die treffen bei der Financial Times immer auf irgendwie. Die schlagen die als erstes irgendwie auf. Und da war ja vor mehreren Wochen schon diese 500 Millionen Zahl in den Raum gestellt. So, das sollte die Summe sein, die Apple scheinbar vermutlich zahlen müsste, so. Und die hat sich ja scheinbar, also offensichtlich hat sich die nicht bewahrheitet. Und es fühlt sich jetzt rückblickend so ein bisschen an, so wie ein Vorfühlen. Wir werfen mal so über die Financial Times diese Summe in den Raum und schauen mal, wie reagiert wird. Und jetzt ist halt echt dreimal so viel geworden. Und es ist schon, also ja, ich glaube, die Zahl ist hoch genug, dass sie dann oben in der Führungsetage angekommen ist auf jeden Fall. Also ich meine, ich glaube, das Thema wird ohnehin dort, also es wäre extrem fahrlässig, wenn das dort nicht besprochen werden würde. Aber ich glaube auch, die Summe macht es relevant, dass Cook und Co. sich damit auseinandersetzt. Und es ist ja eine krumme Geschichte, weil auch die ganze Pressemitteilung und so weiter, die nimmt ja gar nicht das Wort Apple Music und Spotify in den Mund, oder das stand da gar nicht, sondern es ist einfach nur, es geht um Musikstreaming und es ist irgendwas passiert und Strafe. So, das war die Aussage kurz bevor der Digital Markets Act ja in Kraft getreten ist überhaupt.
Aber auch schönes Timing. Und man möchte ja meinen, dass dann auch bei Apple in der Chefetage, dass das ankommt. So, guck mal, hier, wir haben diese Strafe bekommen. Morgen startet der Digital Markets Act. Wir halten jetzt mal für 5 Sekunden die Füße still und schauen erstmal, dass da jetzt nicht noch mehr Theater passiert.
Ich finde das extrem lustig immer noch, dass die EU-Kommission diese Geldbuße in ihrer Pressemitteilung als Pauschalbetrag bezeichnet hat. Ja, aber die Strafe, wir haben so die Strafe um einen Pauschalbetrag von 1,8 Milliarden Euro erhöht. Das ist einfach extrem lustige Pressemitteilung. Zumindest ich musste darüber lachen. Yeah. Bei Apple musste da wahrscheinlich keiner drüber lachen. Aber ich meine, ist schon wild auf jeden Fall.
Aber ist doch auch schön, dass Apple jetzt so die eigene Medizin auch mal zurückbekommt. Weil sie, irgendjemand denkt sich neue Regeln aus und die gelten dann einfach. So.
Ja.
Europa denkt sich neue Regeln aus, die gelten jetzt, das sind die neuen Gebühren, 1,8 Millionen, Milliarden. Und es ist halt bei Apple, sonst sind sie dabei, diese Regeln auszuteilen. Seht her, es sind nur noch 15%. Ja.
So. Es war ja interessant, also die Apple-Pressemitteilung war natürlich auch wild, die dazu kam, muss man sagen. Also es war eine der wilden Pressemitteilungen. Aber es war durchaus interessant, dass da ja auch drin stand, dass Spotify ja nie der Reader-Regelung gefolgt ist. Die Reader-Regelung, die soll ja mehrere Jahre schon im Einsatz sein. Zitat Apple-Pressemitteilung. Sie ist halt knapp 2 Jahre so, oder? Knapp unter 2 Jahren im Einsatz. Beziehungsweise einfach kannst du dich als Firma bewerben und dann bist du Reader-App und dann kannst du einen Link setzen. Und dem ist Spotify ja nie hinterhergesprungen. Und da hat man sich ja durchaus gefragt, warum nicht. Und letztendlich war das natürlich, also muss schon viel interpretieren, wenn du sagst, das war nicht der Grund. Aber ich glaube, der Grund war einfach, das war die stärkste das stärkste Argument, diesen Rechtsstreit und diesen Streit mit zwischen Apple und Spotify für sich zu entscheiden. Also wenn Spotify gesagt hat, wir setzen jetzt den Link, dann hätten sie halt nicht ganz groß auf diese Anti-Steering-Geschichte einlenken können. Und das war die größte Frechheit an der ganzen Geschichte halt, dieses nicht kommunizieren lassen. Stop. What the heck? Klappt gut mit Apple Music und HomePod-Erkennung jetzt viel besser unter 17.4. Scheinbar.
Coole Idee.
Vor allen Dingen hat nur den Artist angesagt, aber dann nicht, spielt er nicht. Also, na gut.
Das ist leider alles kaputt. Aber jetzt mit Spotify, okay, ist der europäische Musikmarktführer für Streaming-Musik und so ein Zeug, okay. Da hat Apple natürlich wahrscheinlich eh ein bisschen schlechtere Karten, wenn sie hier jetzt die arme kleine schwedische, ist das so ein Thema diese Woche, arme kleine, süße, unschuldige schwedische Firmen, die auf die Mütze bekommen oder so?
Vielleicht. Schweden scheint irgendwie eine größere Rolle in dieser Woche zumindest gespielt zu haben. Mir ist bei diese Reader Rule ist ja ein sehr lustig, skurriles Konstrukt gewesen. Und in Apples Pressemitteilung, in der sie da nochmal drauf eingehen, dass es ja diese Reader Rule gibt und Spotify die nie genutzt habe, ist ja der Witz, dass Apple sagt, ja, wir haben diese Reader Rule halt eingerichtet, aber der Witz ist, die haben die eingerichtet, um halt die japanische Regulierungsbehörde sich vom Hals zu schaffen. Das heißt, also, die haben sie nicht irgendwie freiwillig oder weil es irgendwie logisch wäre, dass eine verdammte App auf eine verdammte Webseite linkt, eingerichtet, dass es offensichtlich sinnvoll ist, sondern weil sie sich den anderen Streit in Japan vom Hals halten wollten und dann am Schluss gesagt haben, okay, dann machen wir halt das. Ja, so kleine Geschichte. Und kann man auch verstehen, dass Spotify sich darauf nicht eingelassen hat, weil ich meine, die Reader Rule dir zwar erlaubt, einen Link zu setzen, aber dir natürlich explizit untersagt, irgendwie darauf hinzuweisen, dass da vielleicht Preise anders sind.
Und das sind ja auch zwei verschiedene Teile, die da reinspielen. Das eine ist ja, dass du, ein Account, der extern erstellt schon wurde, dass du den in der App nutzen darfst. Und das andere ist ja, dass, ob du rauslinken darfst, um dann den User dorthin zu steeren. Das sind ja zwei Teile von dieser Geschichte. Ja,
das sind zwei Teile, wobei ich glaube, zumindest Netflix das eigentlich auch so handhabt, dass du dann praktisch in der Lage bist, dir auch einen neuen Account anzulegen. Also das scheint da Apple nicht nochmal irgendwie vorgegangen zu sein. Das heißt, wenn du in Netflix hatte ja das Basisproblem auch, dass du halt als neuer Kunde, der Netflix sich aus dem App Store geladen hat, nicht wusste, was er dann tut.
Ja, exakt.
Einfach nicht, der kam ja nicht weiter. Und dann gab es ja diese alberne, oder die gibt es, glaube ich, immer noch, diese alberne Telefon-Hotline, wo du anrufen kannst und dann sagt dir irgendein Computer, hey, Website flix.com, ja, super. Und das ist ja absurd gewesen. Und jetzt hast du wenigstens diesen super neutral beschriebenen Link in der Netflix-App, wenn du nicht eingeloggt bist. Und dann kannst du halt auf die Webseite und da kannst du dir, glaube ich, dann auch einfach einen neuen Account anlegen. Ich meine, Netflix haben wir ja letzte Woche schon gehabt, dass wir da irgendwie ja die Leute noch aus dem alten Basis-Account rausschmeißen. Es ist halt viel Geschacher im Moment jetzt auch. Aber zugange, muss man sagen.
Nur das um Abschluss schließen, also ich möchte nur der Unterschied, dass da nochmal klar wird, vielleicht, weißt du, wenn man die Sendung nochmal in 10 Jahren hört. Also Netflix macht diesen einen Link nach draußen, der linkt auf irgendeine Unterseite, wo dann wahrscheinlich, ich habe den auch nicht jetzt parat, aber es ist irgendwie eine neutrale Seite, wo du halt wahrscheinlich alles dann klicken kannst. Ne? Kannst du Neukunde werden, kannst du bestehendes Abo erweitern, was auch immer. Und Spotify macht es ja ganz interessant. Also ich habe den Screenshot extra nochmal, ich habe die App nochmal runtergeladen und den Screenshot ins Blog gestellt, weil da steht einfach nur drin, du kannst hier nicht Premium upgraden. Wir wissen, das ist nicht ideal. So, das ist das, was da drin steht. Und kein Link, logischerweise. Also sie kommen dieser Regel, ja, die Japan auferlegt hat, diese japanische Behörde, nicht nach. Und dürfen aber, also schreiben natürlich einfach, ja, kannst nicht klicken und tut uns leid, mehr oder weniger. Wenn das ist ja wirklich ein Link, der auf eine neutrale Seite, also es ist nicht irgendwie groß, dass du da mehr machen kannst oder die bestimmte Subseiten direkt reinlinken kannst, sondern es ist ja dieser eine Link. Also und das als positives Argument nach außen zu stellen, Spotify hätte das ja machen können, das ist schon sehr großzügig ausgelegt, weil es ist kein großer Benefit, den Apple da den Reader einräumt. Also dieser eine dieser eine Link, wenn du den nicht eh erraten kannst, dass Netflix wahrscheinlich unter netflix.com zu erreichen ist und Spotify entsprechend. Also das ist
ja, du kannst ja den Link noch nicht einfach, du kannst ja den Link noch nicht mal anklicken und einfach aufrufen, sondern es kommt ja auch noch, wenn du den antippst, kommt ja auch noch diese Warnung so, Achtung, Achtung, du verlässt diese App, du wirst nicht mehr mit Apple Behandlungen treiben und große Gefahren entstehen, wenn du diese Seite verlässt. Also das ist ja, eigentlich ist das ja auch eine Farce, diese Reader-Rule, muss man sagen, unterm Strich, wenn du das in dem Kontext der anderen Regeln halt siehst oder dieser ganzen Anti-Steering-Geschichten oder Schweigevorgaben oder wie man auch immer die man nennen mag, die ja schon seit jeher absurd sind. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Jahre wir darüber immer mal wieder diskutiert haben, weil die ja immer mal wieder Thema natürlich war. Seit vielen, vielen unzähligen Jahren. Ich meine, diese Regel gibt's praktisch, wenn ich mich richtig erinnere, solange es letztlich In-App-Käufe gibt oder In-App-Käufe in kostenlosen Apps halt gibt. Also plus minus seit 2011 oder so. Also das ist eine uralte Regel und die haben sie einfach bis zum heutigen Tag halt durchgehalten. Und das war ja auch ein Grund,
was... Das ist länger, weil die Bits und so App, die ist, glaube ich, 2010 an den Start gegangen.
Okay, ja? Dann gibt es die vielleicht schon seit 2010, 2009, kann auch sein, ja. Also vielleicht gibt es die, oder, ja genau, dann kamen die In-App-Käufe schon 2009, die kamen ja schon vor dem iPad wahrscheinlich, das kann sein. Also es wäre aber auch wild, weil das ist ja noch sehr praktisch zu Urzeiten des App-Stores dann gewesen. Auf jeden Fall war das ja auch ein Beschwerdepunkt, den dann die Kommission natürlich auch vorgebracht hat und zu dieser Erhöhung des Pauschalbetrags um 1,8 Milliarden Euro führte, dass halt Apple eben diese von der Kommission als klare Wettbewerbsverzerrung eingestufte Regel halt seit so vielen Jahren praktisch anwendet und nicht geändert hat bis heute.
Ja, jetzt Spotify ist erstmal so wurscht, ja, also okay, gut, fein, 2 Milliarden mehr oder weniger, kein großes Problem für Apple. Aber jetzt ist natürlich der DMA gleichzeitig an den Start gegangen, okay. Da haben sie jetzt diese vielen Veränderungen gemacht, die wir schon besprochen haben, und ein Dreh- und Angelpunkt ist natürlich die ganze Zeit Epic gewesen mit Fortnite und den anderen Späßen, die sie da gemacht haben. Und da haben sie irgendwann vor einer Weile, haben sie da diesen 19. Sie haben natürlich auch mit Absicht Apple so ein bisschen gereizt mit dieser Version von dem 1984-Spot in Fortnite-Optik und sowas. Das war, weißt du, so direkt irgendwie so. Die wollten ja auch extra provozieren. Ja? Also das ist ja auch gelungen. Ne? Also so den Tiger mit dem Stock irgendwie ein bisschen geärgert und hat der Tiger halt zurückgehauen. Und es ging halt alles auch so in Richtung Phil Schiller. Ja? Und jetzt hat er neulich irgendwie. Und Phil Schiller ist ja auch hat ja kein C-Level mehr, sondern ist jetzt Apple Fellow. Ist ja halb in Rente, aber nicht richtig. Kann man auch überlegen, wieso das so ist und ob der als Prügelknabe, aber das ist auch Phil war es. Wenn jetzt das schief läuft, dann können sie sagen, ja, Phil war es und der ist jetzt eh in Rente. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, Tim Sweeney auf Twitter immer auch streitlustig und so und haut da mal ab und zu einen raus. Hat neulich jetzt so ein altes Foto rausgezogen mit Steve Wozniak und Steve Jobs, so ein altes Schwarz-Weiß-Foto. Und da ist halt Phil wieder der Kragen geplatzt. Und hat hier Epic so ein Blogpost rausgetan, weil die wollten jetzt natürlich einen Epic-Store in Europa starten und da wieder Fortnite rausbringen. Hatten sie ja auch gesagt, haben sie extra, nachdem sie ja ihren US-iOS-App-Store-Account verloren hatten, nach dieser Geschichte mit Fortnite und den Zahlungen, die am App-Store vorbeigingen, haben sie gesagt, okay, wir machen eine neue Firma auf oder wir machen einen neuen App-Store-Account auf unter unserem schwedischen Ding, unter Epic Games Sweden AB. Und der Account ist wohl irgendwie, war jetzt ein paar Tage irgendwie online, dann hat Sweeney getwittert und hat eine E-Mail von Phil bekommen, so ey, schleich dich wieder. Ey, du lügst doch, du stinkst doch, hat er geschrieben, mehr oder weniger. Und da sagt der Phil hier in diesem Brief, ihr seid nicht vertrauenswürdig, ihr habt doch eh nur vor zu betrügen, wieso sollten wir euch dieses Mal glauben? So, danke Phil, geh weg. Das ist schon hart.
Es ist beeindruckend, dass das in geschriebener Form stattfand. Also ernsthaft. Also ich meine, das ist ernsthaft verwunderlich. Also ich meine, dass du musst doch, also du musst eigentlich immer damit rechnen, dass diese geschriebene Form der Öffentlichkeit irgendwo bei, aber hier ist es ja nun offensichtlich, dass das irgendwann rauskommen wird. Also da gibt es ja gar keine Zweifel und dass das dann in der Form verschriftlicht wird. Also es hat mich ernsthaft überrascht. Also weil ich meine, die Konversation war ja mehr oder weniger, hey, warum sollen wir euch vertrauen?
Ja.
Und sag mir mal, warum? Und dann kam ja nur diese sehr spezielle E-Mail zurück, so, du kannst uns vertrauen, Punkt. So, das hat natürlich auch noch mal den Stock rausgeholt und wollte gerade noch mal auf den Tiger pieksen. Und das hat ihn gestunken, definitiv.
Naja, Sweeney hat halt so getwittert, dass der DMA Pläne von Apple, diesen Hot Garbage und der Horror Show und Malicious Compliance und nennt die Gebühren Junk Fees und Apple Taxes. Und er hat ja recht. Ja, also ich meine, das ist ja so faktisch, objektiv ist das ja richtig, was er sagt. Ja. Und eigentlich kann er ja, ist es schon crazy Zeug.
Die E-Mail ist schon lustig. Also all diese E-Mails, die da rausgefallen sind, sind einfach sehr, sehr faszinierende Lektüre in jederlei Hinsicht. Und halt auch die jeweils daraus zitierten Sachen, die Colorful Language, die beste Beschreibung davon. Aber ich meine, es ist natürlich völlig absurd unterm Strich, weil der Witz ist ja, das läuft ja immer, ich meine, klar, also ich meine, eins ist klar, Epic Games hat die Entwicklervereinbarung vorsätzlich gebrochen. Da haben sie auch kein Hehl draus gemacht. Das war ja das Basisziel dieser ganzen Übung, war ja die Entwicklervereinbarung zu brechen, um halt zu zeigen, diese Entwicklervereinbarung ist sowieso Dreck. Die ist praktisch das nicht wert, worauf sie geschrieben steht, weil sie halt rechtswidrig ist. Das ist mal die Prämisse. Mhm. Damit ist Epic Games in den USA halt haushoch gescheitert. Am Schluss, ja. im Verfahren, da kann man sich auch auf den Kopf stellen, das ist einfach so passiert, dass sie die praktisch durch, ja, in 9 von 10 Punkten haben sie letztlich verloren und dann gab es ja auch, ich meine, gab Berufung, weiter verloren und dann oberstes Gericht wollte halt nichts damit zu tun haben und dann war die Sache gegessen, zumindest soweit. Dann ging es natürlich um diese Verfügung noch, das war ja der einzige Punkt, den sie gewonnen hatten, dass sie die Verfügung noch hatten und die ist ja, das hat sich dann praktisch auch nicht weiterentwickelt, weil Apple ja dann, da sind wir ja auch schon wieder in diese, die Entwickler dürfen halt irgendwie nach draußen linken, aber müssen halt trotzdem Provisionen zahlen, Geschichte übergekippt sind und da auch für Epic zumindest nichts gewonnen war. Aber es ist natürlich faszinierend und jetzt haben wir das Problem, dass Epic halt diesen Vertragsbruch unternommen hat. Aber der Witz ist ja, wenn Apples Argumentation ist ja praktisch so, okay, wir können euch nicht mehr vertrauen. Aber der Witz ist ja, und das ist das Absurde an dieser ganzen Geschichte, dass das natürlich alles auf dem Papier wahr ist, es ist ein Vertragsbruch, aber es ist ja nicht so, als hätte Epic da irgendwie schreckliche Malware in den App Store gestellt oder irgendwie die Nutzer total betrogen oder sowas, sondern sie haben einfach nur eine verdammte eigene Zahlschnittstelle da eingebaut, wo jemand einfach sagen konnte, ey, hier ist meine Kreditkarte, ich hole mir jetzt meine Epic Games V-Bucks.
Ist auch kein Schaden entstanden.
Es ist einfach null Schaden für niemanden entstanden, außer für Apple. Und
naja, Apple hat nicht 30% gesehen von potenziellen
halt,
Leuten.
Genau, genau, weil Apple halt seine 30% zumindest über diese anderen halt nicht an Provision einbehalten konnte. Das kannst du ja gut, da kannst du diskutieren, ist das ein Schaden oder hätte Apple diese 30% nie einbehalten sollen.
Genau.
Wir wissen ja auch, dass sie irgendwie Apple davor ja offensichtlich 300 Millionen US-Dollar allein Provisionen an Fortnite gemacht hat. Und insofern ist das halt völlig absurd, diese Argumentation zu führen, ja, wir können euch nicht vertrauen, weil sonst ihr kompromittiert halt die Sicherheit unserer Nutzer. Nee, das ist einfach
nicht passiert.
Ist einfach, das ist damals nicht passiert und das ist auch Quatsch, Epic Games das zu unterstellen. Weil die Sicherheit der Nutzer ist zumindest für mich, ist das Malware oder Betrug oder irgendwas. Mhm. Und nichts davon war Fall in dieser Geschichte.
Es
und
ist
das
ja,
es macht es halt absolut lächerlich.
Es ist ja eigentlich noch besser. Eigentlich, bevor diese E-Mail, bevor diese Woche stattgefunden hat, war es so, dass Apple zwar gewonnen hat auf dem Papier, aber das ist natürlich alles dirty gewesen, ja? Sah alles super schlecht aus. Es ist PR-Schlammschlacht gewesen und so weiter.
Ja, ja,
das war und jetzt hässlich. Sind wir an einem Punkt angelangt, wo Epic mit Fortnite einen eigenen Store aufmachen wollte. Auf der Plattform, die sie so hassen, die sie verabscheuen, die sie schlimm auf Twitter verunglimpfen. Also Epic biedert sich sozusagen dieser Plattform an und Apple hätte einfach nur dastehen müssen und sagen, gerne, sehr gerne, ihr kommt zurück, perfekt. Wir haben in den USA gewonnen, habt ihr gewusst, ihr wollt trotzdem wieder zurückkommen nach all dem Kram. Sehr gerne.
Ja.
Und sie sehen diesen ganz offensichtlichen Sieg nicht, wo sie einfach nur hätten dastehen müssen und nichts sagen, nichts machen sollen. Und sie sehen nicht. Also ernsthaft, also sowas von, das kann man gar nicht mehr verstolpert vor dem Tor nennen, weil das ist einfach, also ich meine, das ist jedem klar gewesen von außen, dass das wäre ein solcher Erfolg gewesen, wenn man nichts gesagt hätte. Das hätte alles, der hätte viele Jahre einfach wieder zurückgespult. Und das haben sie nicht geschafft, den Mund zu halten. Weiß nicht warum. Und die Folge ist natürlich irgendwie, wie jetzt schon beschrieben, diese komischen, nicht nur internen E-Mails, sondern diese Pressemitteilung, die schreibt ja auch sehr dran, also schon nah dran, als eigentlich intern gemeint zu sein. Also das war ja schon sehr, sehr dünn. Und jetzt am Ende der Woche kippt alles nochmal, nachdem sie es zuerst verboten haben, großes Drama für 2 Tage, kippen sie ihre eigene Entscheidung und lassen es wieder gelten und stehen halt super schlecht da. Also super schlecht. Also wenn du die letzten 4 Tage zurückspulen könntest, dann würden sie es wahrscheinlich tun, weil also ich weiß nicht, wie unaufmerksam man sein kann, das nicht zu beachten oder so weitsichtig zu denken.
Wir wissen ja auch noch nicht, was die EU jetzt, also die EU ist offensichtlich nicht amüsiert von Apples Verhalten, so insgesamt könnte man wahrscheinlich behaupten. Und die hätten auch so einen lustigen Timer auf der Homepage, noch 6 Stunden bis DMA und so. Und die schauen sich, hatten sie ja auch gesagt, wir beurteilen das jetzt nicht vorher, sondern wir beurteilen so, dann 17.4, wie 17.4 halt auf Geräte rausgefallen kommt. Und man möchte jetzt meinen, wenn man das so neutral, objektiv irgendwie sich anschaut, wie diese Umsetzung vom DMA von Apple jetzt so ausgefallen ist, könnte man ja auch sagen, dass das tatsächlich Malicious Compliance ist und dass sie es halt so gestaltet haben mit den Gebühren und der Core Technology Fee und mit den Marketplaces und mit ihrer Umdefinition, was Sideloading bedeutet, dass es ja eigentlich tatsächlich nicht dem Sinn und Zweck des DMA irgendwie entspricht. Und dann würde da halt auch wieder eine Strafe fällig werden. Und die könnte dann halt so richtig unangenehm werden, weil die bemisst sich nach dem Gesamtumsatz weltweit von der Firma.
Inklusive Hardware, nicht nur App Store.
Alles von der Firma Apple, ja. Und dann bist du halt so im Bereich von so 40 Milliarden Dollar oder sowas.
Ja, 10%, ne? 10%. Ja? Und
das merken sie dann schon.
Ja. Und also sie streiten jetzt mehr oder weniger gerade, wenn man das mal so auf den Punkt bringen will, um der europäische Anteil am App-Store-Umsatz, wohlgemerkt, soll irgendwie einstelligen Prozentbereich ausmachen. 7%, glaube ich, stehen im Raum oder so. Und wir sprechen über eine Strafhöhe, wie du gesagt hast, von 10% vom Gesamt-Apple-Umsatz, der weltweit gilt, inklusive der Hardware. Und das ist steht alles ernsthaft in keinem Verhältnis mehr. Und ich weiß, die Vermutung liegt auch irgendwie nahe, dass Apple vielleicht selbst auch den Überblick verloren hat, was sie da so wollen und was sie da so gerade an den Start bringen. Weil auch die Regeln, gut, letztendlich kümmert sich natürlich keiner, also von den Kunden um die Regeln und dem wird das egal sein. Aber ich meine, das Image und so weiter, ich meine, wie viel Geld kann einen das, also wie viel Wert legst du auf Außendarstellung und Marke und so weiter? Also das ist schon eine, mit Vogelperspektive drauf geschaut, ist das schon alles sehr verkorkst, muss man sagen. Also du kannst dich über einzelne Punkte natürlich streiten, aber wenn du das große Ganze nimmst und das versuchen sollst zu erklären, ich glaube, es ist nicht möglich unter irgendwie einer halben Stunde. Und selbst dann musst du jemanden finden, der dir zuhört bei der Geschichte, weil das ist halt so, so krumm und nicht mehr durchsichtig, nicht mehr durchschaubar und alles andere als dieses leichte, leicht verständliche 70-30, das ja mal als guter Deal gestartet war. Ich schaue gerade alte Blogposts auch von mir durch und das war damals einfach ein guter Deal, das haben wir schon oft auch gesagt, das war einfach nach den Zeiten, wo Online- und Box-Software, war das ein guter Deal, dieser Vertriebsweg und dass Apple da nicht vorher irgendwie erkannt hat, dass das jetzt nicht die auf Dauer gelten kann und wird, ist sehr, sehr schade eigentlich, weil es nimmt zu viel schlechte Presse, es lenkt ab von Produkten, MacBook Air spricht keiner, so ist alles, alles nicht schön, muss man sagen.
Ja, ich habe gerade geschaut, so was hat die Tagesschau berichtet, die hatten da einen Beitrag irgendwie über diese Spotify-Geschichte und selbst wenn du da als normal Kunde nichts mitbekommen hast von der ganzen Problematik, dann kriegst du jetzt irgendwann so eine Newsmeldung, Tagesschau hier, Apple kriegt eine 2 Milliarden Strafe von der EU. dann werden die doch irgendwas faul, da ist irgendwas faul bei Apple, wenn die so hart bestraft werden. Haben die doch was falsch gemacht. Und dann kann Apple steckt so viel Geld in Anführungszeichen, so unsinnige Nettigkeiten, so wir lieben die Kühe, wir machen kein Leder mehr, wir sparen am Plastik, wir haben recyceltes Aluminium, recyceltes Dingens und wir verschwenden nicht so viele seltene Erden in den Magneten, wir sind voll nett. Aber bei dem Thema so einfach eiserne Faust und hau drauf und koste es, was es wolle. Und das beißt die doch, das ist doch nicht gut.
Nee, also,
dann glaubst du ihnen halt noch weniger, dass sie auch Kühe tatsächlich lieben.
Hat sie halt schon gebissen, muss man sagen. Und es ist scheinbar auch kein Ende abzusehen. Das wird einfach irgendwie alles ein bisschen und bisschen düster. Und man muss ja erst, die Verhältnismäßigkeit ist halt völlig aus dem Ruder gelaufen, weil du kannst natürlich schon, wie auch der Chat schreibt, Geld hat halt durchaus seine Vorteile. Ja, ist schon nett, das Geld zu haben und dieses kontinuierliche Einkommen und so weiter. Aber die Verhältnismäßigkeit, die ist schwierig. Also die ist schwierig jetzt gerade, wenn du die auf Blick auf die Strafen und auf die schlechte BR schaust und so weiter. Wir sprechen über diesen App Store-Umsatz und der App Store-Umsatz, der ist halt nicht so klar rauszudividieren, wie das bei anderen Teilbereichen von Apple der Fall ist, weil da ganz viel mit reinspielt. Da spielt ja auch dieser Google-Deal mit rein, dass mal eben so diese 20 Milliarden sind im Jahr. Aber der ist halt nicht unerheblich, das haben wir auch schon festgehalten hier oft, aber es ist halt trotzdem was man abwägen muss, ob man sich den Kosten, die das verursacht, ob man die auf sich nimmt oder ob man nicht hätte besser handeln können, um das mal so neutral wie möglich auszudrücken.
Aber hast ja auch schon gerade gesagt, das ist jetzt vorbei. Ne? Also die Chance ist davon gesegelt, vor 5 Jahren oder sowas einen besseren Deal zu machen, den Developern mehr Freiheiten zu lassen. Das ist jetzt vorbei. Das ist jetzt so, das haben sie sich jetzt in Europa eingebrockt, in Japan, Korea kommt sowas Ähnliches, in den USA vielleicht auch, je nachdem. Und dann wird es ihnen halt weggenommen. Und ihr Image leidet halt, was ihnen eigentlich schon sehr wichtig scheint insgesamt. Ich sehe so, wenn ich mit normalen Leuten rede, so was kriegen die denn mit, was Apple so treibt den ganzen Tag, und was halt da zum Beispiel hängen geblieben ist, ist diese uralte Geschichte, dass sie iPhone 6 irgendwie langsam gedreht haben. Ja, das, weil Apple macht ja mit Absicht die alten Telefone langsam, damit du ein neues kaufst. Das war auch so eine Geschichte, die ist einfach bei den Leuten hängen geblieben.
Ja.
Sage ich, ja, schon, aber nicht wirklich, aber und der Effekt jetzt war bei den Leuten zum Beispiel, dass sie halt keine iPhones mehr gekauft haben, weil die sind teuer zu reparieren und Apple dreht die künstlich langsam, war so die Aussage. Was sie stattdessen gemacht haben, ist halt nicht ein iPhone zu kaufen und das dann für 5 Jahre zu benutzen, sondern jedes Jahr irgendeinen Schrott Android zu kaufen und am Schluss dann mehr Geld ausgegeben zu haben.
Mhm.
Ja. Da hat das, und das, diese Geschichte mit iPhone langsamer drehen, weil die Akkus irgendwie nicht die Spannung halten konnten, das hätten sie ja, sie hätten es ja nur sagen müssen. Sie hätten es ja nur nicht heimlich machen müssen.
Ja, ja gut, das war ja auch ein Fiasko natürlich auf so vielen Ebenen. Es ist erstaunlich, wie weit das ja auch, also was das auch für Apple, die zahlt ja heute noch in manchen Ländern irgendwie plötzlich, müssen wir irgendwelchen Sammelklagen Kunden irgendwie Geld dafür auszahlen, dass wir vor, naja, nicht ganz 10 Jahren irgendwie diese Geschichte gewesen ist. Und das ist schon irre. Aber es ist halt da sieht man halt, dass sich das natürlich auch anders dann einbrennt, vielleicht bei den normalen Nutzern, die das nicht irgendwie im Detail alles verfolgen. Weil da geht es halt eben um das Produkt selbst, um das Endprodukt. Und du als Kunde bist halt auch davon betroffen. Und bei all dem Geschacher jetzt, was wir sehen, ist ja der Endkunde oft einfach raus. Ja, also ich meine, ich glaube, so vielen Leuten ist das egal, ob Apple da Provisionen irgendwie verlangt von Entwicklern. Und manche haben, glaube ich, immer, wenn man die E-Mails an Tim Cook liest, merkt man, dass Leute sehr fundamentale Missverständnisse haben, wie Apple, der App Store und die Plattform funktioniert. Und das ist schon relativ absurd dann zu beobachten. Und da ist, glaube ich, an vielen geht das dann auch einfach vorbei. Da ist auch egal, wie sind da irgendwie die Gebührenstrukturen und wer zahlt da was an wen.
Natürlich.
Das ist dann unterm Strich ist das vielleicht auch wurscht. Also und muss vielleicht auch egal sein. Und man merkt ja auf der anderen Seite, ich meine, Apple hat es ja natürlich haben sie, ich meine, sie haben ja seit Jahren, kämpfen sie mit den verschiedenen Klagen von Entwicklern, von Endkunden hatten wir Klagen, von allen möglichen Ecken und Enden, bis dann halt hin natürlich zu der großen Epic-Geschichte, die das ja halt dann richtig so zum allgemeinen globalen News-Event halt gemacht hat, die ganze Kiste. Aber seit Jahren kämpfen sie dagegen und haben halt immer wieder diese kleinen Geschichten, dass halt irgendeine Regulierungsbehörde ihnen so minimal auf die Finger klopft. Und sie sind damit ja relativ gut unterm Strich gefahren. Weil der Witz ist halt, dass ihnen niemand wirklich auf die Finger geklopft hat und dass halt dieser Geldfluss, der halt einfach ein Teil dieses Dienstegeschäfts ist, was halt ein Teil von einem extremen Wachstumssegment ist, immer noch dem letzten verbliebenen Wachstumssegment, wenn man so will, zumindest in den letzten Quartalen und Jahren, dann haben sie den ja praktisch bewahrt über all die Jahre, weil da hat sich keine Einbußen gezeigt und haben halt mit sehr klein, mit der Salamitaktik, okay, hier die Behörde, dann besänftigen wir die damit, dass wir halt diese Reader Rule zum Beispiel machen. Ja. Ne? Da war die japanische Behörde, war damit zufrieden, dann war die Kiste war gegessen. Und
auch nach 6 Jahren Verhandlungen oder so.
Genau, und dann nach ewig langem Zeug, genau. Und dann ist das halt alles ausgestanden. Und jetzt sehen wir ja zum ersten Mal, und das macht das auch alles plötzlich so anders und so wild, dass wir halt auf der einen Seite eben mit dem Digital Markets Act halt klare Regeln haben, die jetzt einfach aufgestellt sind und die nicht einfach sind, wir machen jetzt eine Untersuchung, ob da irgendjemand das Gesetz gebrochen hat, den Wettbewerb verzerrt hat, sondern wir machen halt die Regeln gleich und dann schauen wir im Nachhinein, ob das Verhalten dazu passt und halt die Strafen, wie eben schon angesprochen, halt extrem hoch sind und zwar so hoch, dass sie sogar Apple oder halt auch den anderen Riesen, die halt ähnliche Größen erreicht haben, dann auch trotzdem wehtut halt unterm Strich. Und diese 2 Milliarden sind ja wirklich Kleinkram dagegen. Und selbst die sind halt schon
irgendwie auch unangenehm. Es ist halt diese goldene alte Regel ist, dass der Erfolg halt Gefahren verdeckt oder halt, ja, halt nicht zur Vorschau, nicht nach vorne bringt. Weil letztendlich, klar, hast du vielleicht nicht potenziell alle Telefonkäufer bekommen, die du bekommen hättest, wenn du halt dich der Kontroverse wie dem Verlangsamen, dem Runterregeln zum Batterieschutz anders geäußert hättest. Aber letztendlich hat Apple ja nicht gelitten über die Jahre. Die haben ja weiter Kunden gewonnen. Das iPhone ist erfolgreich wie nie zuvor. Ja. Und das muss man auch sagen für die Entwickler. Die Entwickler stehen extrem gerade im Beschuss und das Thema mit dem 70-30-Split und überhaupt und mit den anderen App-Stores und so weiter, das ist halt seit Jahren Thema. Aber wenn du Maria, so von außen drauf schaust, letztendlich entwickelt ja, also keiner von den Entwicklern ist ja bislang irgendwie übergesprungen. Ich verallgemeine sehr stark, ja. Also es mag den einen oder anderen geben, der einfach keinen Bock mehr hat. Aber das größere Problem als die 1, 2, die jetzt keinen Bock mehr auf iOS haben oder auf macOS, die sind nicht das Problem. Das Problem ist irgendwie so, dass noch nicht im großen Stile das für Apple ersichtlich ist, dass sich vielleicht grundlegende Verschiebung auftut, ja, dass irgendwie grundlegend sich was verändert. Bei der neuen Plattform Vision, für die Vision Pro, kannst du es vielleicht andeuten, aber letztendlich waren da auch viele Apps am Start, Tag 1 am Start, ja. Das hat sich einfach noch nicht gezeigt, dass trotz dieser ganzen Kontroversen Leute weniger iPhones gekauft hätten oder weniger Apps gebaut werden würden. Das Problem liegt in der Zukunft, wo scheinbar bei Apple gerade niemand drüber nachdenkt. Was ist denn in 10 Jahren so? Kommen wir immer mit dieser Salamitaktik, wie Leo sie nennt, kommen wir da weiter? Oder hat es dann nicht das System halt und die Kultur wirklich angegriffen, ja? Also hast du, weil ja auch die Mitarbeiter bei Apple müssen ja extrem frustriert einfach sein, dass nicht über ihre neuen Produkte gesprochen wird, sondern halt über den Quatsch, den halt irgendwie über Strafzahlungen und schlechte PR und so weiter. Und wenn du ein sehr fähiger Mitarbeiter bist, in der IT-Branche bei Apple gearbeitet hast, da findest du auch gerne woanders einen Arbeitsplatz. Und deswegen, da gehört alles dazu, solche Leute zu halten. Und da kannst du nicht kommen, dass wir kämpfen jetzt von Strafzahlung zu Strafzahlung und versuchen uns da rauszuwinden. Für verhältnismäßig gesehen wenig Geld, obwohl Leo richtig angemerkt hat, nochmal unterstrichen hat, was ich abwiegeln wollte. Das ist natürlich die Wachstumsgeschichte, die sie immer wieder hervorzeigen und sagen, hier Wall Street ganz wichtig, hier ist der Wachstumsmarkt und so weiter. Aber mittlerweile sind die Kosten halt extrem hoch dafür und man muss irgendwie dann doch festhalten, vielleicht ist eine andere Taktik erfolgreicher, wenn du sagst, wir nehmen das alles zurück, das ist jetzt vielleicht kein Wachstumsmarkt mehr, instant mehr, aber wir nehmen das jetzt in Kauf, um halt diese Beziehung mit Kunden, aber auch mit Entwicklern wieder gerade zu ziehen. Ich glaube, das ist, da würde kein Tim Cook für gefeuert werden. Das wäre ein hartes Jahr, vielleicht 2 Jahre. Aber dann würde man das wahrscheinlich mit guten Produkten auch wieder schaffen und wohlwollen. Aber Aber diese Salamitaktik, ich glaube, das zerrüttet halt die Kultur, definitiv.
Wir haben auch schon eine Million Mal darüber geredet, dass das iPad mit offenerer Softwareplattform wahrscheinlich weitergekommen wäre. Ja, da hätten wir mehr sinnvolle Software für das Ding und Apple könnte am Schluss wahrscheinlich mehr iPads verkaufen, was für Apple nicht so schlecht wäre. Hätte auch Apple mehr Anreiz gehabt, über die letzten 10 Jahre mehr Energie in das iPad reinzustecken, das iPad leistungsfähiger zu machen. Und auch bei der iPad-Software-Geschichte ist es ja auch so Salami. So hier, du kriegst eine Files-App, aber die kann halt fast nichts. Hey, du kriegst nächstes Jahr kriegst eine Files-App, die auch mit einer SD-Karte sprechen kann. Übernächstes Jahr kriegst du eine Files-App, die halbherzig mit Dropbox synken kann, aber es geht nicht so richtig, weil es eh keiner benutzt. Und dann ist es wieder so, als hätte es keine Dropbox-Integration. Und sie sagen immer, so hier, die Sicherheit unserer User ist uns so super wichtig und das geht doch nicht, dass wir einfach die User auf dem iPhone Apps installieren lassen. Die werden sofort weggehackt, die werden nur ausgeraubt, es wäre so furchtbar, während das seit 40 Jahren auf dem Mac einfach wunderbar funktioniert. Und einfach das Beste, was sie machen, ist halt der Mac. Der ist so toll wie nie und so sicher wie immer, mehr oder weniger. Also selbst die große Malware-Geschichten auf dem Mac kommen ja nicht wirklich vor. Es ist ja nichts. Ja, sie haben auch die 1000 Abfragen davor. Willst du wirklich Mikrofon? Willst du wirklich dies und das zulassen? Was auch nervig ist und so, aber was schon funktioniert. Also ich meine jetzt, ich sehe nicht, dass irgendwie reihenweise Macs geransomwert werden.
Ja, also es ist überschaubar geblieben, glaube ich. Ich meine, ja, auf der anderen Seite bleibt es halt auch einfach Mac als Plattform und Nutzerzahlen sind halt einfach eine andere Dimension und Kategorie, als halt das iPhone ist. Also ich glaube, die Maßstäbe sind schon halt natürlich einfach andere beim iPhone, weil du kannst halt alles irgendwie wahrscheinlich mal 10 locker nehmen, wenn nicht mehr als beim Mac. Und
aber das ist aber nicht Apples Aufgabe. Also ja, das ist halt nicht, Apple muss die Plattform sicher halten und ja, so gucken, dass da keine Würmer oder irgendwas so durch das Netz fahren und irgendwie alle iPhones gleichzeitig aufhacken. Das ist so Apples Aufgabe. Aber wenn ich halt den verdammten Emulator installieren will, dann mein Gerät, meine Entscheidung. Wenn der Emulator dann meine privaten Fotos klaut, dann ist das mein Problem und nicht Apples Problem.
Ja, ja, aber das ist ja, also der Unterschied ist ja so ein bisschen, dass du niemanden aktiv eigentlich verärgerst. Du kannst natürlich irgendwie sagen, irgendwie, ja, die Entwicklung geht mir zu langsam oder es ist halt dann doch nicht irgendwie, ich habe mir was anderes vorgestellt und so weiter. Obwohl das letztendlich entwickelt sich das ja okay. Ja, macOS geht manchmal so einen Schritt weiter, gibt ein neues Feature. iPadOS geht manchmal weiter. iPhone hat manchmal ein größeres Jahr, manchmal ein kleines Jahr. Es sind halt stabile Weiterentwicklungen. Also, weißt du, über die Details und ich würde es ja auch zugänglich, also es wäre schön, wenn es schneller gehen würde, aber da verärgerst du keinen aktiv. Aber mit diesen Streitigkeiten, da schreckst du ja einfach intern Mitarbeiter ab. Teilweise betrifft es Kunden, die abgeschreckt werden durch die, ja, durch die Strafzahlung, durch die, wenn sie hören, irgendwie, es hätte preiswerter für mich sein können und warum ist es nicht geworden? Und Entwickler. Und das sind ja aktiv einfach Sachen, wo du Leute verschreckst. Und das andere ist ja irgendwie nur so, hey, warum habt ihr das nicht dieses Jahr irgendwie ein bisschen weitergebracht? So, also ich weiß nicht, Apple, ich glaube, niemand ist Apple böse, wenn jetzt irgendwie macOS dieses Jahr nicht den großen Schritt macht. Dann ist das halt so. Dann nächstes Jahr geht es dann wieder irgendwie anders. Aber halt dieses aktive, also mittlerweile muss man das ja echt sagen, also mittlerweile dieses aktive irgendwie Statement, du kannst froh sein, wenn du für unsere Plattform entwickeln darfst, ist ein Downer, um das mal so lapsig wie möglich zu formulieren. Entwickler Relations sind nicht auf dem Höchststand, muss ich sagen. Und das mag jetzt in den nächsten 2-3 Jahren keinen Unterschied machen, aber weißt du, ich sollte bei Apple jemand sitzen, der die nächsten 5 bis 10 Jahre im Blick hat für sowas. Und wenn du die nächste große App-Geschichte entwickelt haben willst auf deiner Plattform oder einfach irgendwie die beste Plattform für das neue Ding sein willst, dann musst du halt dementsprechend offen dich da halten. Und das tun sie halt nicht durch diese sehr, sehr komischen, drakonischen Regeln. Und also, guck mal auf dieses Monsterwerk, was da geschaffen wurde in der EU, also mit der EU. Also ich meine, du kannst, es ist lustig zu verfolgen gewesen. Diese Woche war ja dann auch irgendwie die Meldung zum Beispiel. Wie lange funktioniert dein alternativer Marktplatz, wenn du nicht innerhalb der EU bist und so weiter? Dann gab es irgendwie, glaube ich, erst keine, ich habe es nicht so ganz verfolgt, aber es gab zuerst irgendwie keine Angabe, jetzt ist irgendwie klar, irgendwie 30 Tage und dann kannst du keine Updates, sondern musst du zurück ins Land und so weiter. da muss doch einer mal so gesagt haben, so, es mag alles richtig sein, und aber warum halten wir uns nur, also warum machen wir nur das Mindestmaß, warum machen wir das nicht irgendwie, weißt du? Mhm. Also ich weiß schon warum, ich stelle nur mal die Frage in den Raum, so, warum muss es dann diese komplizierten Regeln dann wirklich, warum müssen die, weil die EU würde jetzt auch, also Apple sagt ja, also wenn Apple jetzt von heute auf morgen alle Gebühren abschaffen würde und sagen würde, hier machst du Apple Pay, machst du hier und kannst du verlangen, was du willst, was auch immer, so, da würde jetzt keine EU reingrätschen und keine andere. Das wäre jetzt Apples Entscheidung. Da können sie immer noch hin, aber also ich meine, das ist ja fern von irgendwie realistischer Aussicht.
Wenn sie jetzt auch diese ganzen Dokumente und diese FAQs und sowas, da stehen halt Sachen drin, die halt einfach auch nicht stimmen. Also ich meine, da steht zum Beispiel drin, also zum einen steht da immer drin, wir behandeln alle Entwickler gleich. So, schon immer gelogen. Mhm. Also sie müssen es einfach nicht mehr behaupten, weil es stimmt einfach nicht. Natürlich kriegen die Großen extra Bürste. Ja, dann steht da drin, Spotify zahlt uns keinen Cent. Stimmt auch nicht. Die zahlen auch die Developer-Gebühr jedes Jahr, irgendwie die $1,000 für ein Enterprise-Zertifikat. Das zahlen sie halt, ist halt so. Müssen sie. Und es ist nicht null. 1.000 Euro sind nicht null. Das habe ich kurz nachgerechnet. Und dann steht drin, ja, wir behandeln alle total gleich, außer Spotify. Wenn die ein Problem haben mit dem SDK, dann schicken wir Entwickler von Apple nach Schweden. Setzen wir in ein Flugzeug und schicken nach Schweden, damit die Hilfe bekommen. Ich will auch Hilfe. Ja? Ich habe auch ein Problem mit meiner App. Ich hätte gern, dass hier ein paar Developer von Apple vorbeischauen, mir ein bisschen Code-Level-Support geben, bitte. Kriege ich aber nicht, weil ich keinen Umsatz auf dem Ding habe. Deswegen muss ich Feedback-Radar-Tickets aufmachen, die dann ignoriert werden.
Der Fehler ist, dass sie das behaupten, aber es ist richtig, dass sie das so machen. Also, dass du ein Facebook und ein Spotify anders behandelst als Bits und so in allen Ehren, nicht wahr? Die Podcasts ab und so weiter. Aber das ist ja auch richtig, dass sie die Unterscheidung treffen. Aber sie sollten es halt nicht behaupten, das ist schon richtig.
Ja, also auch das Kleinigkeiten so, die sie mal auf der WWDC haben herausfallen lassen, dass halt Netflix Zugriff bekommt auf den besseren Videodecoder, der mehr Strom spart. Wieso kriegt den nicht jeder? Weil, es wäre doch cool, wenn andere Apps auch so wenig Strom brauchen könnten wie Netflix. Aber nee. Kriegst du nicht. Also bekommst du dann in dem Fall, haben sie die API dann irgendwie 2 Jahre später für alle freigeschaltet.
Ja.
Und das ist halt auch solche Geschichten, dass sie sagen, was waren das? Waren das diese Luna-Display-Leute oder irgendwelche Leute, die vorher bei Apple waren und dann halt so durch ihr internes Wissen halt die Möglichkeit hatten, irgendeinen Dongle fürs iPad zu bauen, den sonst halt niemand bauen hätte können.
Nicht Luna, sondern die Konkurrenz hieß Display, something Display.
Ja, irgendwie sowas. Ne? Also solche Geschichten sind da, das ist ein sehr unangenehmer Geschmack immer, der dabei ist. Und jetzt müssen wir halt mal sehen, wie die das finden mit 17.4. Ja, also ich würde sagen, alleine diese Umdefinition, was Sideloading bedeutet, ist nicht okay. Ich weiß ja nicht, wie haut dann gleich diese 40 Milliarden Strafe rein, nur weil Sideloading eigentlich was anderes umschreiben sollte, oder wie läuft das dann?
Also ich meine, ich glaube, das kannst du, glaube ich, jetzt schon mit einem klaren Nein beantworten. Der Witz ist ja, dass genau die Stellen sind, an denen der Digital Markets Act einfach unglaublich schwammig bleibt. Und es ist ja nicht so, als würde die Regel vorschreiben, dass du Sideloading zulässt. Und selbst wenn sie das vorschreiben würde, dann hätten wir trotzdem die Diskussion darüber, was Sideloading eigentlich ist und was Sideloading halt nicht ist. Und ich glaube, da kommen wir auch zu keinem Ende, was irgendwie verbindlich ist am Schluss. Und der Witz ist ja, dass gerade diese Regel des Digital Markets Act, die ja einfach explizit auf Apple natürlich gemünzt ist, mit dem gerade in der englischen Fassung ein oder besitzt und in der deutschen Fassung ein und besitzt. Und in der englischen Fassung heißt, du musst halt Software Applications, also Apps, oder Application Marketplaces zulassen auf deiner Plattform. Oder. Mhm. Und im Deutschen heißt, du musst Softwareanwendungen und Software-Application-Stores oder wie auch immer die absurde deutsche Formulierung aus diesem Gesetzestext ist. Also da heißt es, du musst sozusagen Apps und Stores zulassen. Und im Englischen heißt es App oder Stores zuzulassen.
Wie ist das denn? Und welche Version ist denn dann verbindlich?
Ich weiß nicht, welche Version von diesen verdammten Versionen verbindlich ist. Und ich glaube, Apple wird das ausprobieren, ob sie mit dem oder einfach durchkommen, weil das werden schon ein oder zwei Anwälte bei Apple Apple werden das gelesen haben und werden sich da sehr viele, sehr teure Gedanken drüber gemacht haben und entschieden haben, lass uns das mal so probieren. Und wenn sie damit durchkommen, dann bleiben sie bei den Application Stores und wenn sie damit nicht durchkommen, dann werden sie die Plattform für Einzel-Apps aufmachen, was auch kein Problem ist, weil der Schritt dahin ist vorgezeichnet. Ja? Also ich meine, technisch ist das kein, ist das Pipifax, das auch zu öffnen. Weil der Witz ist ja, die App-Marktplätze sind ja auch nichts anderes als eine verdammte iPhone-App. Das ist ja nicht irgendwie, die sind ja keine Wunder-App, sondern das ist einfach, der Marktplatz ist einfach eine App, die du dir runterlädst von der Seite des Anbieters des Marktplatzes. Und das kannst du mit jeder einzelnen App genauso machen. Bloß ja. Haben wir halt im Moment, ist es nicht vorgesehen.
Jetzt hat der Alt-Store, der Riley Testut, der hat sein Entitlement bekommen, der hat jetzt den Haken im App Store Connect, ich darf jetzt ein App Marketplace werden. Also der ist jetzt da so weit, vermutlich kriegt jetzt Epic Sweden auch diesen sehr lustigen Schalter dort rein und Also bis jetzt ist noch nichts weiter dort irgendwie sichtbar. Sie haben noch in letzter Minute so ein bisschen rumgedoktert an den Voraussetzungen, was du mitbringen musst, um so ein App-Marketplace jetzt zu werden. Also es war ja diese Geschichte mit diesem 1 Million Euro, die du als Sicherheit hinterlegen musst. Das haben sie jetzt nochmal ein bisschen aufgeweicht, wenn du schon 2 Jahre im Developer-Programm warst und deine Apps in der EU im Kalenderjahr irgendwie 1 Million Downloads hatten, dann kannst du dir 1 Million an Sicherheit in Cash irgendwie sparen. Das macht auch keinen großen Unterschied, aber es ist nochmal...
Weil es niemand betrifft.
Ich weiß nicht, wer das ist, wer diese 1 Million Downloads in Europa hat. Das kannst du wahrscheinlich an 1 oder 2 Händen abzählen.
Wohlgemerkt keine Million hinterlegen kann.
Und natürlich in Good Standing bei Apple sind seit 2 Jahren. Also ich meine, Epic kann es zumindest nicht sein. So viel ist klar. Aber weiß nicht, wer da sonst noch durchrutscht.
Ja, und das wollen wir sehen, wie das... Ich weiß auch nicht, was... Also ich meine, das ist ja auch Aufwand bei Apple jetzt. Da müssen ja so zum einen die Anwälte, die da mit Geld gefüttert werden, aber das ist ja die Entwickler, die jetzt diese APIs dort bauen mussten, aber jetzt auch der ganze Support drumherum, da ist ja auch nochmal so eine kleine App-Review dahinter und da ist im App Store Connect muss da Zeug vorgesehen sein, da ist so ein Weg vorgesehen, wie die App dann, also wie der Entwickler der App, der muss die App sowieso erstmal bei Apple hochladen, dann wird sie bei Apple gecheckt und dann kann der Entwickler sie entweder von Hand dort wieder von Apple runterladen und zum App Marketplace durchreichen oder hintenrum direkt kann App Store Connect diese App dann in den Marketplace weiterreichen. Und schauen wir halt, wie das ist mit Dingens mit Z-App zum Beispiel, da ist ja jetzt auch die Frage, wie die einzelnen Entwickler dieser Apps jetzt diese neuen AGBs abnicken oder nicht, weil vielleicht haben die ja überhaupt keinen Bock drauf, nur damit sie bei Z-App dabei sein können und bei Z-App im neuen Marketplace dabei sein könnten, dafür müssten sie ja diese neuen AGBs akzeptieren und das ist ja so eine Einbahnstraße, mit einmal darfst du zurück, aber dann nie wieder.
Ja, und du darfst natürlich auch nur zurück, bevor du deine App im Setup-Store veröffentlicht hast. Ne? Du darfst ja nur zurück, wenn du nicht die alternativen App-Kanäle benutzt und halt nicht die deine eigene Bezahlschnittstelle einbaust, sondern du darfst dann nur zurück, wenn du einfach im App-Store, wenn du es mehr oder weniger aus Versehen geklickt hast, beziehungsweise wenn du einfach die Strategie fährst, einfach im App-Store zu bleiben und nichts anders zu machen, dann kannst du praktisch jetzt ausprobieren, ob du mit dem neuen, das ist ja von den Provisionen, ist ja das neue Modell natürlich liegt ja tatsächlich unter dem bisherigen 30-15%. Das neue ist ja irgendwie 20-13%. Und damit hast du natürlich ein attraktiveres Modell, wenn du halt einfach nichts von dem neuen Zeug benutzen möchtest. Weil dann benutzt du das, wechselst dahin und wenn du merkst, okay, ich komme jetzt irgendwie an diese 1 Million im letzten Kalenderjahr an Downloads, dann haust du schnell wieder ab aus diesen neuen Terms und gehst wieder in deine alten Terms zurück. Das Spiel kannst du zumindest einmal machen.
Einmal, ja.
Da kann dir wenig passieren. Aber es ist halt ausgeschlossen, dass du dann halt auch sagst, ich möchte meine App in einem alternativen App-Marktplatz vertreiben. Ich meine, es bleibt halt abzuwarten, wie viele Apps überhaupt Interesse dran haben, am Schluss sich tatsächlich in diese alternativen App-Store Marktplätze zu bewegen.
Und es ist auch noch nicht so klar, also wenn jetzt irgendwie, du hast irgendeine so kleine Utility-App und du bist jetzt schon bei Setup drin und du hast auch das iOS-Ding und bist jetzt mit deiner iOS-App im App-Store drin, gehst dann zu Setup und irgendwas passiert in 5 Jahren mit Setup. Pleite, geht nicht mehr, machen zu, keinen Bock mehr, dann steckst du in diesem anderen alternativen Modell drin. Dann musst du als Entwickler gucken, dass du in Zukunft irgendwann einen anderen App-Marktplatz findest, der auch irgendwie mit deinem Zeug zusammenspielt und dich da haben will und so.
Theoretisch, ja. Oder halt dann halt ich glaube, da musst du natürlich die eigenen Zahlen anschauen und auch überlegen, hast du irgendwie Wachstumschancen, dass rennst du in diese Millionen, ist diese Millionenschwelle ein Problem für dich als Entwickler, theoretisch und praktisch, schwer abzuschätzen. Aber ich weiß nach wie vor nicht, wie viele Entwickler wir wirklich haben, die halt im letzten Kalenderjahr allein in den 27 EU-Ländern halt über 1 Million Downloads zählen. Ich weiß nicht, wie groß diese Zahl ist, ob die halt wirklich super klein ist oder ob das doch mehr sind, als ich mir das irgendwie in meinem Kopf vorstelle.
Das werden wahrscheinlich nicht so viele sein, weil sich dann halt doch nach den großen Plattform-Apps sehr stark abfallen wird, würde ich meinen. Ja. Und deswegen hatte ich auch letztes Mal gesagt, so die Core Technology Feed, die könnte ja auch an die Nutzung dieser Technologies geknüpft sein. Das heißt, wenn das machen sie ja auch teilweise bei Apple, also Wetter-API, die zahlst du nach Nutzung, das ist extra teuer. Dann die anderen Dienste, die halt Apple anbietet, die tatsächlich einen kleinen Aufwand auf Apples Seite bedingen, also irgendwie Maps-API, die Push-Notifications, iCloud-Sync, diese ganzen Sachen, die halt schon wichtig sind, aber die manche Apps halt einfach auch nicht brauchen. Der Gameboy-Emulator, der braucht halt maximal wahrscheinlich iCloud Drive, um seine Spielstände irgendwie zu synken oder sowas. Ja, oder seine ROMs oder irgendwas. Aber das ist halt, das müsste so nicht sein. Und allgemein natürlich so, wenn wo habe ich das gesehen? Weiß ich nicht mehr. Also der Vergleich, Apple weiß natürlich, dass das iPhone ohne die Apps nichts wert ist. Ja, also es gibt Plattformen, da wie die Watch, da sind die eingebauten Apps von Apple sind so das Hauptding. Da, also die Watch ohne Third-Party-Apps wäre okay. Ja, also und effektiv ist es auch so, weil es gibt kaum welche. Und für die anderen Plattformen, so There's an App for That war Werbekampagne, weil das iPhone durch die Apps einfach viel, viel besser wurde, weil es Sachen gemacht hat, wie es das iPhone von sich aus nie konnte. Und das sollten sie sich vielleicht nochmal so hinter die Öhrchen schreiben, weil es wirkt so, als hätten sie es so ein bisschen vergessen. Also das Geld blendet so, das ist so shiny und funkelt und dass sie da nicht raus können. Und jetzt kriegen sie vielleicht die Quittung.
Ja, da haben sie die schon. Also ich meine, oder wird es halt alles noch schlimmer? Das ist halt ich die Frage. Also ja, keine Ahnung, der Ausweg, der wäre sicherlich vor ein paar Jahren besser. Der bestmögliche Zeitpunkt ist dann jetzt. Aber leider zeichnet sich ja echt nichts ab, dass sie da Anstrengungen in der Richtung irgendwie tun. Also es ist nicht irgendwie so ein, weißt du, so ein typischer Thoughts on App Store Brief von Steve Jobs irgendwie. Der kündigt sich nicht irgendwie an. Also der einfach mal Sachen gerade zieht, so irgendwie mal einen Strich drunter macht und Sachen erklärt und Sachen vereinfacht und so weiter. Was Apple mit Musik und DRM einfach sehr fein zum Beispiel hinbekommen hat. Mit Flash hat das war der Brief auch klar. Also da hat man sich auch nicht übereingestimmt mit, also damals die Stimmen waren laut, die nach Flash auf den Tablets geschrien haben und so weiter. Aber das ist einfach mal ein Standpunkt vertreten. Hier ist es halt dieses ganze, oder heute sind wir, ich meine, das ist ja schon so komplexer geworden. Ja, wir sind nicht mehr diesen Anfangsjahren vom iPhone, wo alles so einfach war. Da hast du ein paar Millionen Geräte gehabt, so ein paar Millionen Enthusiasten, die am ersten Wochenende gekauft haben. Und dann war das alles irgendwie easy. Alle waren glücklich mit dem 70-30-Split und das ist halt fundamental anders. Das ist mir komplett klar. Aber trotzdem geht mir diese klare Richtlinie so ein bisschen ab einfach. Die fehlt Apple definitiv. Weil also da wird jetzt irgendwie das übernächste Jahr kein iPhone weniger verkauft, aber es ist halt, schadet halt schon an vielen Ecken und es nagt und das. Ist nicht, Apple stellt auch diesen In-App-Kauf zum Beispiel, seinen eigenen In-App-Kauf nicht konkurrenzfähig auf. Ja, trauen sich scheinbar nicht. Sarah Paris hat diese Woche, da fand ich was Gutes drüber geschrieben, einfach diese Erkenntnis so, warum trauen sie sich nicht zu, einfach zu sagen irgendwie, ihr wollt mit uns konkurrieren? Probieren wir es doch auf gleichem Augenhöhe irgendwie. Wir haben einen In-App-Kauf irgendwie, könnt ihr ja kommen mit euren Bezahlschnittstellen und so weiter. Wir machen für alle die gleichen Voraussetzungen und dann gucken wir mal, was populärer ist. Ich glaube schon, dass Apple natürlich auch mittlerweile durch die vielen Jahre einfach so einen Standpunkt erreicht hat, wo einfach viele Kunden da sind, schon die ganzen Informationen mit Zahlungsdaten hinterlegt haben. Aber nichtsdestotrotz, sich da nicht zu trauen, ist schade, weil das wäre halt, ich glaube, da würden viele, viele von den Anklägern sich bestätigt fühlen Und dann sollen sie es mal ausdulieren, ob es wirklich, ob Leute, die gerade in so einem Spiel sind zum Beispiel, ja, und irgendwas spielen und jetzt irgendwie was kaufen müssen, weil sie weiterspielen müssen, ob die anfangen, dann Kreditkarten einzutippen, Daten, oder? Ob sie nicht einfach dann sagen, ja, Mama, Apple Bezahlschnittstelle, ganz cool. Also das ist so ein bisschen, ja, nicht so ein bisschen, es ist halt komplett unfair, muss man sagen. Und sie stellen sich nicht auf Augenhöhe mit konkurrierenden Systemen.
Und die einzige Spielefirma, die da halt jetzt stunk gemacht hat, ist halt Epic. Alle anderen Spielefirmen halten ja mehr oder weniger den Mund und stecken einfach das Geld ein, das da zu ihnen geflossen kommt. Weil das ist ja so quasi wie die Lizenz zum Gelddrucken, wenn du so ein Diamantenspiel hast, wo einfach die Leute draufklicken und ja klicken und dann irgendwie für 100 € irgendwelche Diamanten gekauft haben.
Ja. Und da ist auch völlig egal, davon 30% abzugeben. Ja. Dann könntest du auch 70% abgeben, so wie früher an irgendwelche Mobilfunkbetreiber, weil es ist völlig egal. Ja, also
das sind ja die gleichen Sachen, die Fortnite auch hat. Fortnite ist ja, ich meine, du bezahlst schon ein paar kreative Leute, die Kostüme machen, die Lizenzdeals stricken und so weiter. Aber letztendlich ist das auch ein Gegenstand, der da Zahlung erfordert, der nichts anderes als eine Schlumpftruhe. Mhm. Ne? Also letztendlich große Unterschiede sind da nicht.
Ich weiß nicht. Also ich würde Fortnite doch in eine andere Kategorie einstufen als Schlumpfbärenspiele. Also jetzt, weil den anderen, also erstens ist eine kulturelle Komponente dabei, die du, glaube ich, diesen Schlumpfbärenspielen nicht zuschreiben kannst, die ich aber Fortnite nicht absprechen würde. Und Fortnite auch zumindest also anfangs ja relativ harmlos war, was diese V-Bucks angeht. Du wirst natürlich irgendwie dazu geführt, die früher oder später schon natürlich zu kaufen oder irgendwelche Pakete dir zu shoppen. Da kommst du letztlich dann irgendwie wahrscheinlich auch nicht mehr richtig vorbei. Aber bei den anderen Spielen bist du ja so darauf hin fixiert, dass du dir letztlich Schlumpfbären oder welche Währung auch immer kaufen musst, dass ich zumindest irgendwie so in der vielleicht hat sich das bei Fortnite auch längst geändert, aber in der Urfassung von Fortnite immer das Gefühl hatte, dass sie das erstaunlich umfahren haben bis zu einem gewissen Grad.
Ja, das ist, also aus meiner Erfahrung mit Sohnemann hat das Dimensionen angenommen, wo du, als Elternteil sehr aktiv dagegen steuern musst.
Ja.
Und es sind diese Countdowns, so weißt du, dieses Kostüm ist nur noch 3 Stunden erhältlich.
Ja, okay.
Es sind nur noch 86 Kostüme. Ich habe mich hier eher gegen diesen digitalen Gegenstand, die Vergleich mit dem digitalen Gegenstand angestrebt. Das eine ist eine Tüte, Truhe, was auch immer. Und das andere ist halt ein Kostüm, was du immer noch nicht notwendigerweise brauchst, aber es gibt halt einen Unterschied, wie die Spielerschaft, die halt durchaus jung ist, da wird trotzdem mit der Abstraktion der V-Bucks hantiert, so wie das Schlumpfbären auch machen. Es ist halt nicht, du bezahlst 3 €, sondern du bezahlst halt 1200 V-Bucks, was irgendwie dann weiß ich auch nicht, wie viel Geld das sind. Das Kind weiß es nicht. Epic weiß es am Ende, wie viel das sind, ja.
Apple auch.
Apple auch, ja. Und deswegen, ich bin nicht der Auffassung, dass das nicht gerechtfertigt ist, sondern einfach so die Abrechnungsmechanismen und die Lockmechanismen und die ziehen dich rein und versuchen dich auszutricksen, Mechanismen, die sind gleich.
Du siehst es ja, wenn du im Supermarkt oder im Drogeriemarkt an diesen Ständen mit den Gutscheinkarten vorbeiläufst, da siehst du so oben hängen so Netflix, Amazon und irgendwas und unten hängen halt Roblox und Fortnite-Gutscheinkarten, damit die Kinder besser sehen.
Die auch noch drankommen, ja.
und dazwischen hängen auch noch, ich weiß gar nicht, was alles für Zeug ist, aber ich weiß nicht. Ich glaube, wir können uns da jetzt noch ewig drüber unterhalten, aber es führt auch zu nichts. Wir müssen jetzt mal sehen, wie das tatsächlich aufgenommen wird von der EU und ob die da, weil, das wollte ich sagen, wir haben jetzt lange Zeit, das dauert alles sehr lange. Ja, also Ankündigung von EU dauert Jahre, Umsetzung von Apple dauert Jahre, bis die APIs gebaut werden. Und dann passiert aber so innerhalb von 3 Tagen so Phil rein, raus, Rumgestänkere wegen Epic Schweden. Und wer hat denn jetzt Phil zurückgepfiffen? Wer hat denn gesagt, so, nee, komm, jetzt ist gut, reicht jetzt Phil? ja, also, stillhalten.
Das ist, bleibt halt faszinierend und unbeantwortet, wie sich Apple jetzt halt in so kurzer Zeit so zweimal, ich meine, die Web-Apps waren ja das andere. Sie haben sich jetzt zweimal radikal verstolpert und zwar so radikal, weil ich meine, das eine ist, sich hinzustellen und zu sagen, so, wir machen das so und so und das ist halt einfach unsere Policy und Core Technology Fee ist halt so, wir wollen dafür Gebühren für unsere Plattform. Das kannst du ja alles machen. Du kannst dich ja hinstellen und sagen, das ist unsere Vorstellung, wir wollen so und so daran verdienen, kannst du machen als Firma, die halt diese Plattform betreibt. Und dann kannst du halt sehen, ob das jetzt am Schluss so durchkommt, das ist ja eine andere Geschichte. Aber dich halt hinzustellen und halt Web-Apps abzusägen und dann halt drei Tage später zu bemerken, das funktioniert so nicht und dann wieder, ich meine, da haben sie sich offensichtlich verrannt wahrscheinlich in diese Web-App-Geschichte und das war dann kurzsichtig, dann kam diese Stellungnahme rauszugeben, dass die halt abgesägt werden und dann mussten sie zurückrudern. Und Epic Games haben wir jetzt schon aufgedröselt. Ich meine, Epic Games war halt einfach ein 100% Eigentor, was so vermeidbar gewesen ist, dass man sich halt nur wundern kann, wie das so schief gelaufen ist. Und wenn auf der anderen Seite kannst du sagen, es ist vielleicht gut gewesen, dass sie jetzt halt schnell genug zumindest gerade noch so vielleicht die Kurve bekommen haben. Die Frage ist halt, ob es sowieso schon zu spät ist jetzt. Und was sind die nächsten Schritte? Und sehen wir halt, also ich meine, verstolpert sich Apple halt nächste Woche jetzt nochmal? Oder haben sie jetzt gemerkt, okay, jetzt ist mal Zeit, irgendwie flach zu halten und mal ernsthaft darüber nachzudenken, was jetzt hier eigentlich passiert gerade?
Zum Beispiel, wenn jetzt die EU schnell reagieren sollte und jetzt irgendwie nächste Woche sagt, hier Sideloading, wir haben aber und oder gemeint, das war, falsch übersetzt. Ja,
falsch übersetzt.
Ich meine, die Verantwortung, die du als Übersetzer hast,
das ist ziemlich wild. Ziemlich wild, ja.
Ich war mal in Brüssel und sind wir durch diese, in so einem Sitzungssaal, hinten durch diese Kabinen durchgegangen, wo die Dolmetscher sitzen und so ein Zeug. Das ist alles sehr interessant zu sehen, weil die müssen ja auch live dann richtig übersetzen, wenn da einer spricht. Mhm. Und das ist also ein Druck, den ich nicht gerne hätte. Auf jeden Fall, wenn jetzt irgendwie nächste Woche diese EU sagt, Sideloading, haben wir aber echtes Sideloading gemeint, nicht den Quatsch, den ihr gebaut habt. Mhm. Das wäre auch nur ein Bit, das Apple setzen könnte und dann hätten wir richtiges Sideloading. Ja, sind sie dann so schnell und machen das oder wollen sie das so krass nicht machen, dass sie da lieber den langen Weg über die Strafzahlung und dann den Prozess hinterher gehen?
Das wäre irre. Ich glaube, dass sie bereit sind, diesen Switch zu tätigen. Das würde ich von ausgehen. Ich glaube, da sind wir über diese Kiste sind wir hinaus. Ich glaube nicht, dass sie das machen wollen, aber das ist, glaube ich, bereit.
Also meinst du,
bereit zu starten.
Meinst du, ist auch vorgesehen? Also es ist wirklich nur ein Bit, was sie schon vorgesehen haben, so richtiges Sideloading. Dass irgendjemand so einen Haken setzt in App Store Connect und dann ist...
Naja, was heißt so richtiges Sideloading? Also ich meine, die Apps müssen natürlich weiter durch Apple gehen und dann kannst du dir halt vielleicht, also Sideloading im Sinne von, dass du halt nicht nur den App-Marktplatz runterladen kannst, sondern dass du halt wirklich einzelne App von der Entwicklerseite laden kannst. Aber auch diese Apps sind von Apple geprüft und durch den Notarisierungsprozess gegangen und durch all diese Stufen gegangen. Also nicht Sideloading im Sinne von, hier ist eine IPA, installier mal auf deinem iPhone, sondern Sideloading im Sinne von, hier ist eine App, die von uns geprüft wurde, die halt einfach über eine Webseite auf dein iPhone kommt und halt nicht über irgendeine Art von App-Store.
Ja, ja. Ich hatte noch einen Screenshot gesehen, da hat sich jemand beschwert, weil irgendwie ging um ein Spiel oder irgendwas für Windows. Und das war halt nicht signiert für Windows und dann schreit Windows auch rum, so Achtung, diese App könnte deinen PC beschädigen. Und die Gebühr, die Microsoft sich dort von den Entwicklern nimmt, die war relativ unangenehm hoch, so damit du signiert werden kannst. Das war so vierstellige Dollarbetrag im Jahr. Ja, also so 1200 Dollar oder irgendwas, um deine Apps zu signieren. Also Apple zum Beispiel mit 100, einfach ein Riesenschnäppchen. So.
Ja. Ja, mal gucken, ob WWDC steht noch an, nicht wahr? Mal gucken, ob sich daran was ändert.
Bis dahin muss man die Stimmung wieder in den Griff bekommen, glaube ich.
Also wenn die Stimmung so ist, dann machst du besser kein Vor-Ort-Event. Die Frage ist ja so ein bisschen auch noch, also die EU hat ja noch sich gar nicht in die Karten schauen lassen, was sie jetzt zu diesem Vorschlag von 17.4 sagt, nicht wahr?
Ja.
Also wir haben ja noch null Feedback letztendlich. Ja. Also das ist ja, das ist der nächste spannende Eckpunkt, muss man sagen. Also wie viel haben sie auszusetzen und wie energisch formulieren sie das dann auch? Also welche Punkte kreiden sie an und oder passt ihnen das alles so? Also das ist ernsthaft die nächste spannende Reaktion, die wir jetzt irgendwie so ein bisschen abwarten, weil die entscheidet halt schon sehr, sehr viel einfach. Also da müssten auch die Mühlen eigentlich ganz, ganz gut mahlen gerade im Hintergrund, weil das muss ja jetzt eigentlich irgendwann, also ich weiß nicht, ob was für Vorgaben zeitlich da gesetzt sind, weil 17.4 ist draußen, Digital Markets Act ist offiziell angestoßen worden, Feedback bislang null von der EU, muss man mal gucken, also ich bin gespannt.
Mhm. Witzloser kommt heute auch mit freundlicher Unterstützung von Language Tool, das ist ein intelligenter Schreibassistent, der euch helfen kann, ein bisschen cleverer zu wirken, ein bisschen Texte aufzupolieren. In verschiedenen Sprachen, Deutsch, Englisch und vieles mehr. Ihr geht mal auf languagetool.com/spitz, dann könnt ihr die Basisversion gratis testen oder Premium 20% günstiger bekommen. Mit Language Tool wird jeder Text so ein bisschen besser. Stellt euch eine Software vor, die nicht nur Grammatik- und Rechtschreibprüfungen macht, sondern auch sich nahtlos in alle Apple-Apps einfügt oder fast alle Apple-Apps, die auf dem Mac laufen, so Safari, Apple Mail, Pages und vieles mehr wird so richtig unterstützt und alles andere kann man natürlich immer Copy-Paste machen, was nicht direkt unterstützt ist und auch auf vielen anderen Plattformen ist es möglich. Wenn ihr einen Schreibfehler sucht oder wenn ihr eine Schreibblockade habt, dann könnt ihr euch das so ein bisschen behelfen mit dem Umformulierungsassistenten, der Sätze mit KI formeller oder flüssiger formulieren kann oder auch verkürzen kann. Ihr könnt mal hier im Web auf languagetool.com/spitz testen. Ihr tippt dort einfach einen Text rein oder pastet den dort rein und habt ihr hier auf der rechten Seite die Umformulierungsfunktion. Im Gratis-Account habt ihr da so eine begrenzte Anzahl. Aber wenn ihr Premium klickt, dann habt ihr dort unbegrenzte Umformulierungen drin und kriegt ihr halt für einen Satz, weiß nicht, so 5 oder mehr Vorschläge, wie ihr das umformulieren könnt. Ich habe gerade zum Beispiel mal diesen Epic-Text dort aus dem Epic-Blog dort reingepastet und mal geguckt, was der vorgeschlagen hätte. Und das sind auch so Nuancen, die man in einem Text vielleicht gemeint hat oder nicht gemeint hat. Und dann bekommt man das auch aufgezeigt, wenn man dort andere Wörter verwenden würde, die einem der Assistent zum Beispiel vorschlägt, was dann vielleicht so zwischen den Zeilen dann plötzlich erscheint, was man gemeint hat, was man nicht gemeint hat, was vielleicht ein Leser da rein interpretieren könnte. Wenn man zum Beispiel auch darauf achten muss, ob man jetzt ein und oder ein oder verwendet. Das sind zum Beispiel solche Sachen. Wenn ihr auch selber über den Text nachdenkt, wenn ihr seht, was der KI-Assistent dort gesehen hat, könnt ihr vielleicht nochmal besser drüber nachdenken, was ihr eigentlich gemeint habt. Probiert mal Language Tool kostenlos aus auf languagetool.com/spitz oder ihr geht dorthin und holt euch die Premium-Version. Dann kriegt ihr 20% Rabatt auf die Premium-Version. Da ist eine erweiterte Prüfung von Grammatik drin, Rechtschreibung und Zeichensetzung und ihr könnt längere Texte bis 150.000 Zeichen überprüfen und ihr bekommt diese unbegrenzten Umformulierungen mit dem KI-Assistenten. Also herzlichen Dank an Language Tool für die Unterstützung. Probiert es mal aus, holt euch gerne den Premium-Account mit 20% Rabatt. Ja, 17.4 ist raus. Vielleicht können wir mal über die angenehmeren Sachen von 17.4 sprechen und nicht irgendwelche. Manchmal schreiben Hörer so, red doch nicht so viel über Politik, aber das ist halt, fast alles ist halt Politik. Ja, es gibt so diese lustigen Computerchen und weißt du, aber es ist halt leider, ist halt so.
Also 17.4 ist alles Politik, das stimmt. Das ist wirklich wahr.
Na gut, es gibt auch nicht politische Features von 17.4. Zum Beispiel lustige eSIM-Bugs, habe ich gehört. Hat ein Hörer irgendwie, hat so eine eSIM aus den USA bekommen, so ohne weiteres zu tun.
Sehr mysteriös.
Weiß nicht, was da passiert ist. Ich habe ein iPhone gesehen, das hat auch irgendwie rumgeschrien, so aktiviere deine Datenverbindung und aktiviere deine eSIM, obwohl sie nicht inaktiv war. Also da war irgendwas faul.
Okay.
Weiß nicht genau, was da los ist. Also vielleicht noch 1-2 Tage warten, bis der erste wirkliche App-Marketplace aufschlägt. Und ich fand auch interessant zum Beispiel diese Batteriegeschichte, dass jetzt das iPhone dir anzeigt, wie viele Zyklen du drin hast und wie alt deine Batterie ist und wann hergestellt und wann das erste Mal benutzt. Solche Sachen sind ja durchaus interessant. Ich sehe zum Beispiel jetzt den Cycle Count. Dann kannst du deinen Cycle Count durch die Tage seit dem Kauf teilen und dann siehst du, wie viel Prozent du im Schnitt jeden Tag tatsächlich deinen Akku cyclest und wie viel Zyklen du tatsächlich am Tag brauchst. Bei mir sind es zum Beispiel 1,1 Zyklen pro Tag. Ja, also starke iPhone-Nutzer und ich lade immer auf 80% und ich habe jetzt 1,1 Zyklen pro Tag. Also das heißt, ich muss immer jeden Tag auch nachgeladen haben, so zwischendurch. Sonst würde ich nicht durch den Tag kommen.
Kannst du noch mal sagen, wie du das siehst oder rechnest?
Naja, du guckst, wann ist das iPhone rausgekommen? Das war irgendwann Ende September und dann hast du seitdem irgendwie 170 Tage, glaube ich, und ich habe 190 Zyklen drauf. Und dann kannst du es durcheinander teilen und dann hast du dort den Faktor drin.
Verstehe.
Und ich habe zum Beispiel dieses 80%-Limit immer drin und seitdem hat der sich, so oft ich es jetzt bemerkt habe, vielleicht 4-5 Mal auf 100% aufgeladen, um den oben mal durchzuexercisen. Und ich habe auch immer noch nach diesen 190 Cycles habe ich jetzt 100% Maximum Capacity. Ist es bei anderen iPhones anders? Also habt ihr jetzt ein 15 Pro Max, wo ihr immer auf 100 geladen habt und habt dann weniger als 100% inzwischen? Ja.
Ich habe 99% und bin bei aber nur 166 Batteriezyklen.
Ja, also wenn das stimmen sollte, dann hast du deine Batterie mehr gestresst, als ich meine.
Genau, weil ich die 80% Aufladen noch nicht verwende.
Ja, also und da gab es noch eine Geschichte, dass möglicherweise das Rating von Apple so ein bisschen hochgesetzt wird. Dass Apple also nicht mehr die 3000 Zyklen irgendwie angibt für die Akku.
Sie haben es von 500 waren es, haben sie es, früher waren es 500, bei älteren iPhones sind es 500 und beim iPhone 15 und 15 Pro waren es dann 1000 plötzlich. Was mal eben eine lockere Verdopplung.
Aber das haben sie doch 2 Monate nach dem Verkaufsstart so gemacht.
Richtig.
Also nicht zum Verkaufsstart.
Nee, mal irgendwie gestern sozusagen gefühlt oder vor 2 Wochen oder wann auch immer das war. Ja. Und das ist schon faszinierend. Also das mal kurz, also ich weiß nicht, ob sich das vorher schon abgezeichnet hat, aber es ist irgendwie von 500 auf 1000 zu verdoppeln, ist ja schon eine relativ andere Hausnummer.
Ich hatte ja vorher auch das iPhone 14 Pro und das hat gefühlt stärker nachgelassen nach sehr kurzer Zeit im Vergleich zu anderen Telefonen. Ich weiß nicht, ob sie da was geändert haben mit den neuen Batterien oder was, aber da irgendwas ist anders, glaube ich.
Ja, beim 14 Pro, da gibt es so viele Berichte von Leuten, die irgendwie unzufrieden sind und gemerkt haben, dass das aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer, ich habe es vor allem von den Pro-Modellen gehört, aber das sagt, glaube ich, wenig, weil einfach wahrscheinlich von den Nicht-Pro-Modellen sich relativ wenig verkauft haben und die sich verkauft haben, an Leute gegangen sind, denen, glaube ich, egal ist, wie ihr Akku ist, weil sie nicht wissen, wo sie da nachschauen müssen. Aber bei den Pro-Modellen hat man das jetzt wirklich oft gehört und auch bei meinem 14 Pro, meine ich, das war auch schon relativ nach einem Jahr schon
wirkte etwas. Also 10-12% in einem Jahr, ne?
Wirkte etwas, ja. Aber wirkt also nicht nur von der Zahl in den Einstellungen, sondern auch vom gefühlten Akkulaufzeit nach einem Jahr einfach den Eindruck, dass da was nachgelassen hat.
Ja, und da sind sicherlich noch mehr Faktoren, die da reinspielen, wie sich der Akku so fühlt, also wie heiß lädst du den? Hast du den immer auf dem Tesla-Charger, der zum Beispiel super heiß wird, sodass es sich tatsächlich auch abschaltet? Oder hast du halt Qi oder beziehungsweise MagSafe Wireless Charging, dann hast du halt auch den Akku öfters mal toasty warm, was ihm vielleicht auch nicht so passt. Und die Dinger haben halt kein thermales Management und so. Ne? Also das ist auch die Diskussion mit den Elektroautos. Da hatte Heise heute einen Artikel, den ich mal linken werde. So, wie willst du denn einen Akku von einem Elektroauto einschätzen? Ist der noch gut oder nicht? Ein gebrauchtes. Mhm. Ja? Und da gibt es so 1-2 Firmen, die haben jetzt so einen Stecker, den du in dein Elektroauto reinsteckst und dann mal voll machst, leer machst und dann rechnet das Ding aus, wie die Akkugesundheit ist. Ja? Und bei vielen Autos ist das erstmal so nicht einsehbar. Der ganz alte Leaf, der hat so eine Balkenanzeige, so irgendwie, ich glaube, 5 oder 10 Balken und der zeigt dann selber an, wie viel noch reingeht in einen sehr alten Akku und so. Und da kriegst du jetzt halt teilweise Leafs, die haben halt nur noch 3 von den 10 Balken und die kannst du halt noch 20 Kilometer fahren, weil der von vornherein keine große Kapazität hatte. Und bei meinem ersten E-Golf war ja auch so, dass der nicht mehr schnell laden wollte, weil der irgendwie unglücklich war. Sie wollten mir nicht verraten, was das Problem ist, aber der hat seine Ladegeschwindigkeit zum Beispiel runtergedrosselt, weil er zu oft schnell geladen wurde, haben sie mir gesagt. Aber in wie viel und wo das Limit ist, und haben sie nicht gesagt zum Beispiel. Also es müsste, und das gleiche Problem gilt auch für die iPhones zum Beispiel, dass jetzt kannst du halt ein bisschen genauer sagen, wie durch ist der Akku, und du hast halt nicht nur die Prozentanzeige, die auch die Ankäufer zum Beispiel wissen müssen, also irgendwelche Ankäufer wollen jetzt 80%, sonst geben sie dir sehr viel weniger Geld. Und da kannst du jetzt halt auch fragen, wenn du auf eBay, wahrscheinlich solltest du nicht auf eBay ein gebrauchtes iPhone kaufen, dann kriegst du einen lustigen Ziegelstein. Aber da kannst du jetzt halt auch ablesen, so dass der Akku, der hat halt jeden Tag 2 Zyklen gemacht und der ist sowieso nur auf 81%, der ist wahrscheinlich bald vorbei. Oder wenn es halt wenig Zyklen und 100% hast, dann kannst du sagen, okay, der ist. Nur auch wenn du das Alter hast, das konntest du bisher ja über Coconut Battery einsehen, aber halt auch hat ja niemand gemacht.
Ja, und Coconut Battery hat hat halt Frage, auch einfach ne? irgendwelche Zahlen manchmal. Also ich mein Vertrauen in Coconut Battery ist relativ gering. Also kann man natürlich nehmen als Tool, um da irgendwie was heranzuziehen. Aber ich weiß nicht, ob man den Werten allzu sehr vertrauen sollte. Das ist schon ganz sinnvoll, dass das Betriebssystem die selbst ausspuckt. Ja.
Die sind näher dran im Zweifelsfall.
Man hoffte ja, und dass die irgendwie sinniger sind am Schluss. Und man da tatsächlich was draus lernen kann, wenn wir das jetzt mal beobachten, wie es dann halt jetzt im Sommer und im Herbst aussieht mit den Werten, die dann da rausfallen.
Ist irgendwie so, ich habe irgendwie den Eindruck gewonnen, dass nach diesem Skandal, den wir ja schon eben angesprochen haben, dass irgendwer bei Apple sitzt und jetzt Bock hat, irgendwie das Batteriemanagement irgendwie aufzupolieren. Weil da hat er nach, keiner nach gefragt, aber das kam jetzt einfach so, hey, wir geben euch Statistiken über Batterie, Akkuzyklen. Ich meine, das 14 am letzten Jahr hatte viele Diskussionen, das stimmt definitiv.
Ja, ich meine, da sind ja auch Sachen, die so ein bisschen aus Regulierungsrichtung, nicht jetzt allein aus der EU-Ecke kommen, aber. Das
ist schon wieder Politik.
Ja, wir sind schon wieder, es sind halt einfach Sachen, die da auch mit reinspielen. Also die Motivation da, schon mal vorzusorgen, was sowas angeht und auch dann jetzt zu sagen, okay, die sollen jetzt eigentlich 1000, also ich meine 1000 Zyklen ist halt echt eine andere Hausnummer nochmal, weil dann kannst du echt sagen, der Akku ist halt, sollte nach 2 oder sogar 3 Jahren noch so weit okayisch sein eigentlich, dass wir nochmal anders sind, weil jetzt die 500 Zyklen, die hast du ja echt relativ schnell voll, muss man sagen.
Timo ist bei 200, ja.
Ja, ich Timo, mein, ich habe auch bei mir gerade nochmal nachgeschaut, ich bin bei knapp 100, also Timo ist,
ja,
Sie wissen schon.
Ja, aber du bist ja die ganze Zeit in der Vision Pro. Also du bist
vielleicht hat die bei mir schon 200 Zyklen. Die hat sicher schon 200 Zyklen, weil der Akku einfach nach 10 Minuten leer ist.
Also ein Hörer schreibt hier 182 Zyklen auf dem Pro Max. Ich habe gerade noch einen Screenshot gesehen mit 130 Zyklen drauf und so. Mhm. Es ist zum Beispiel auch interessant, dass hier das Produktionsdatum steht ja auch dabei. Also meines ist halt hergestellt Juli und dann September verkauft. Und das wird sich auch unterscheiden, wenn die halt im Hochlauf von der Produktion Akkus halt 2-3 Monate rumliegen, haben hoffentlich auch auf einem guten Level und so. Das weißt du zum Beispiel auch nicht bei gebrauchten Elektroautos. Hat doch Porsche neulich den Taycan für 40.000 Euro Rabatt hergegeben. Das waren halt Autos, die sind ein Jahr lang rumgestanden. Voll oder leer oder halb voll, wissen wir nicht. Ja? Und das kann halt das den Akku auch betrübt haben, wenn der lange Zeit ganz voll oder ganz leer rumgestanden ist.
Ja, dieses Herstellungsdatum da drin zu haben und wann es zuerst benutzt wurde, ist eine sehr, sehr gute Information. Also es geht wahrscheinlich in die Richtung, dass da irgendwann die Regulierung kommt und dass du das ausweisen musst. Aber dass wir das jetzt schon einfach so eingebaut haben, ist eine gute Sache. Einfach. Ja, aber das kann wirklich ja nur der Hersteller, so korrekterweise. So, wenn du nicht Seriennummerraten und so weiter wie früher irgendwo zur Rate ziehst.
Das ist schon, also sehr faszinierend, weil wenn du dir jetzt ein iPhone 15 oder 15 Pro neu kaufst und du siehst dann Produktionsdatum deines Akkus in diesem iPhone ist von Juli 2023, dann kannst du halt auch mal überlegen, was mit diesem iPhone bis jetzt war und wo das war und warum der Akku jetzt irgendwie ein Dreivierteljahr, das iPhone irgendwie ein Dreivierteljahr auf Halde lag mit dem, oder der Akku zumindest irgendwie produziert war und vielleicht auch schon im iPhone drin gesteckt hat, ist ein bisschen wild dann.
Das ist auch so eine Frage, die Akkus jetzt für Solaranlagen und für solche Sachen, die unterliegen auch so einer, zum einen eine Alterung durch die Zyklen, zum anderen ein Calendar Aging. Ne? Also einfach, wenn die 10 Jahre alt sind, dann werden die auch einen Teil ihrer Kapazität verloren haben und durch jeden Zyklus verlieren sie einen Teil ihrer Kapazität. Aber wie sich das verteilt und wie das im Verhältnis steht, ist eine noch so ungeklärte Frage auf so lange Zeiträume. So, wenn du für dein Haus Akkus in den Keller stellst, halten die 10 oder 20 oder 30 Jahre oder ist in 10 und 20 Jahren, ist dann eh die Technologie so viel weiter, dass du die raushaust und einen neuen Satz reinstellst, der dann kleiner oder leistungsfähiger oder was auch immer ist. Also da sind wir schon noch am Anfang, aber es ist halt beim Telefon ist halt ein sehr kleiner Akku, der dich durch den Tag bringen sollte und dann ist gut. Und Auto hast du deinen Akku, der dich sollte dich von Ladestation zu Ladestation bringen, dann ist auch gut. Und was da halt der Gebrauchtfall ist, glaube ich, der interessantere. Also so der Gebrauchtkauf beim Auto und beim Dings und beim ich sehe die ganze Zeit auf eBay Kleinanzeigen, da möchte jemand so einen Akku von einem i3 möchte mir verkaufen. So, das ist so.
Nur den Akku?
Nur den Akku. Ja. Sehr neu, aber weiß nicht, wieso der da immer drin steht auf irgendeiner eBay-Anzeige. Ja, das ist eine mit Akkuzeug, was ich rausgreifen wollte. Das andere natürlich Podcast-Transcripts.
Natürlich.
In der Apple Podcast-App sind jetzt Transcripts drin, die Apple generiert. Ich habe letztes Mal bei der Bits und so geschaut, es hat so, also ich habe nach 2 Stunden nach Veröffentlichung geschaut und dann war es drin. Ja, also okay. Das ging relativ flott. Gut. Und das ist ganz interessant, weil es ist noch nicht hundertprozentig klar, wie das mit so privaten Feeds ist, weil es ist vorgesehen eigentlich, dass du da den, also wenn du selber ein Transkript hättest, dann könntest du das dort reinstecken und dann würde es auch eigentlich, sollte es im privaten Feed auch landen. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich schon tut oder nicht. Mhm. Ja, das habe ich jetzt noch nicht funktionierend gesehen, aber es ist eigentlich vorgesehen und du kannst da halt da irgendwie ein SRT, so ein Untertitel-File reinschmeißen und dann sollte es angezeigt werden. Und was halt dadurch sehr angenehm ist, ist, dass du in der Podcast-App von Apple jetzt halt auch innerhalb von dieser Folge suchen kannst. Ja, mhm. sie zeigen halt Kapitelmarken, zeigen sie als Überschriften an und dann drunter halt die einzelnen Sätze und auch so halbwegs nach Sprechern. Also meistens ist jeder neue Sprecher ist ein neuer Absatz, aber nicht hundertprozentig. Und das Transkript ist, ich würde sagen, so auf einem vergleichbaren Level von der Qualität, wie auch die YouTube-Untertitel sind. Also nicht perfekt, aber schon ziemlich gut. Auch so mit unserem gemischt Deutsch-Englisch, Kauderwelsch ist das relativ okay. Ab und zu sind so Eigennamen, die halt nicht stimmen oder Vision Pro wird halt zum Wischen mit W, wie aufwischen. Mhm. Aber so insgesamt relativ nett. Also ich glaube, das kann auch noch, also so Sprechererkennung, wenn du das jetzt als eigene Information hast, dann wird das dort auch übernommen. Aber es ist, selbst haben sie es noch nicht, also du kannst noch nicht, sie haben noch keine Diarization von den verschiedenen Speakern drin. Das könnten sie noch hinzufügen, weil sie ja so fast schon, also durch Pausen aus, es ist nicht nur durch Pausen ausgelöst, ob ein Sprecherwechsel und ein Absatzwechsel getriggert wird von den Podcast-Transcripts. Aber es ist sehr interessant, du kannst durchsuchen, jetzt habe ich in der letzten Folge irgendwie nach Sixt gesucht und habe die ganzen Stellen gefunden, wo ich irgendwie über Sixt geredet habe. Also sehr nett.
Ja, und hilfreich.
Ja.
Also diese private Podcast-Geschichte, also die private Feed-Geschichte, die bin ich gespannt, ob sie die noch angehen, weil das wäre natürlich echt reizvoll, das zu haben. Keine Ahnung, wie sie es umsetzen dann, aber es ist was man sich wünscht, definitiv. Das, ich weiß nicht, ja, ob Apple das dann selbst machen will oder ob sie da irgendwie Einwände haben, sich diesen privaten Feed dann irgendwie zu ziehen.
Nee, also du, wenn du einen privaten Feed jetzt, so wie Bits und so Plus zum Beispiel hast, dann wird der weiterhin über die App auf dem iPhone abgerufen. Also das läuft nicht durch Apples Wolke, davon sehen die, soweit ich weiß, nichts. Das heißt, der Podcaster müsste dann sein eigenes Transkript irgendwie erstellen oder irgendwo aus woanders herbekommen und dann als eigenes Feld, so wie ein Episoden-Artwork, hast ja eine Zeile in deinem Feed, wo drin steht, Episoden-Artwork ist das und dann kannst du eine zweite Zeile reinschreiben, da steht dann drin, Subtitles oder Transcript ist dieses File. Und dann legst du dort auf deinen Server das SRT-File und dann sollte das die Podcast-App eigentlich abholen. Und jetzt ist halt Apple, wenn da jetzt Apple vorprescht, ist ja auch abzusehen, dass die eine oder andere Podcast-App das auch unterstützen wird. Ja, und dann eben auch auf dieses Untertitel-File angewiesen sein wird, was im Feed steht. Weil ja zum Beispiel jetzt, wenn das Pocket Cast einbauen wollte, dann kommt ja Pocket Cast nicht an das File, was jetzt bei Apple liegt.
Ja, das stimmt schon, ja. Und auch nicht, ist ja egal, ob das lokal dann auf dem iPhone, dann wahrscheinlich auch Quatsch. Also das wird auf jeden Fall an denen vorbeilaufen, ne? Also musst es als Produzent des Podcasts, müsstest du es einreichen. Das wäre deine Aufgabe.
Ja. Okay. Und gut, sie könnten natürlich auch, sagt auch der Chat gerade so, das gibt es ja auch auf dem für FaceTime, dass das iPhone nonstop mit transkribiert, was aus dem Lautsprecher rauskommt. Ja, also das gibt's ja auch. Das könnte auch das iPhone lokal machen. Also dann ist es halt nicht direkt durchsuchbar, sondern nach dem ersten Durchspielen mal einmal durchsuchbar oder so. Also viele, viele Möglichkeiten, wie sie spielen könnten.
Apple AI. Dann
aber die, ja. Aber die Live-Transkription ist ja, glaube ich, von der Qualität her eine ganz andere Stufe als jetzt diese Podcast-Transkripte, die ja meistens echt ganz vernünftig aussehen. Also ich meine, Deutsch ist vielleicht noch ein bisschen hakeliger als auf Englisch. Wir hatten ja auch schon irgendwas Lustiges, Namen, die plötzlich in der Einleitung aufgetaucht sind, von Witz und so.
Ja, da spreche ich aber auch ein bisschen schnell und da ist nicht ganz klar, was genau ist. Aber.
Richtig, richtig. Ja, aber es ist auf jeden Fall eine, für die Podcasts-App, die sie immer noch seltsam ist in vielerlei Hinsicht, ist schon eine gute Erweiterung.
Sie haben sich da mit der UI auch relativ stark gespielt. Also du hast ja diesen... den Bildschirm mit dem Transkript hast du im Farbschema von der Coverart. Also ist bei uns relativ grün alles grün in grün, so ein bisschen kontrastlos. Und dann hast du den Text, der so weiterläuft, so ähnlich wie bei Songlyrics auch, die halt so Wort für Wort dann und wie Karaoke jedes Wort highlighten, was gerade gesprochen wird. Und dann scrollt es halt so an dir vorbei. Aber wenn du in dem Text dann anfängst zu scrollen, selber zu scrollen, um was zu suchen, dann wird der Text so ein bisschen kleiner, damit du mehr siehst. Auch wenn du an der Seite den Scrollbar dir greifst und dann ziehst, dann wird halt alles kleiner und du hast einen besseren Überblick über den Text. Und dann kannst du halt auch andere Stellen anklicken und dann oder auch durchsuchen und dann eben diese Stellen finden und wieder anklicken und dann landest du an der richtigen Stelle, hoffentlich. Außer bei Podcasts, die natürlich dynamische Ads drin haben. Die können natürlich in der Länge variieren, weil die Ads unterschiedlich lang sein könnten. Im Vergleich zu der Version, die bei Apple gelandet ist, kriegt halt vielleicht der User ein anderes MP3 ausgespielt. Und dann würde die Position nicht genau stimmen. Das halt dann, also dynamische Ads sind sowieso Dreck, aber gibt halt Podcasts, die das machen. Mhm. Es gibt auch Podcasts, die halt so je nach Land unterschiedlich mit Ads bestückt werden. So hier BBC, dieser Podcast wird im Ausland durch Ads unterstützt und dann kommt halt irgendeine Quatsch-Werbung für irgendeinen Quatsch. Es ist halt Quatsch.
Ja.
Und mich hat auch neulich irritiert, da habe ich einen sehr alten Podcast angehört und dann war der aktuelle deutsche Werbung, also ein sehr alter schottischer Podcast, dann war da aktuelle deutsche Werbung reingeschnitten. Und ich habe gedacht, Moment, das geht nicht, das ist verboten.
Dynamic Ad Insertion.
Ja, Dreck halt. und das kann halt... Du würdest wahrscheinlich immer noch die Stelle ungefähr finden, plus minus eine Minute, aber es ist halt dann schlecht, wenn es dann so ist.
Ja.
Und ich gehe auch davon aus, dass die dynamischen Ad-Networks da keine großen Anstrengungen unternehmen werden, dass dann die Timestamps hinterher wieder stimmen, weil das könnten sie natürlich schon machen, aber machen sie
nicht. Timestamps, Quatsch.
Ja, sonst noch was mit 17.4, was jetzt nicht politisch in 17.4-Feature
ist. Ja klar, beste Feature. Beste Feature, sich Nachrichten in mehreren Sprachen vorlesen zu lassen auf die AirPods. Das ist das beste Feature für so eine, für mich, für meine Familie wie mich, die Deutsch und Englisch vorgelesen bekommt. Und also es geht ja nur für die Nachrichten ab bislang.
Ja, das wollte ich gerade nämlich nochmal fragen, weil das funktioniert wirklich nur praktisch bei iMessage unterm Strich, ne? Also oder Nachrichten.
Ich muss es nochmal einschränken. Ja. Also es ist ideal für meine Familie, es ist für Deutsch und Englisch und wie jemand, der iMessage benutzt. Also Apples Nachrichten ab.
Okay.
Also das ist nochmal sehr, ich bin mittlerweile ein bisschen länger auf der Beta und dann ist man schon gewohnt, dass das reinkommt und dass das switcht und so weiter, außer das kommt dann Nachrichten über andere Messenger rein und so weiter und dann ist es wieder kaputt.
Dann ist es wieder kaputt, ne? Und er kann, hattest du den Eindruck, also ich meine, vielleicht weiß nicht, ob das bei dir vorkommt, aber wenn du mischt, zum Beispiel Deutsch und Englisch, dann bricht es wieder, oder? Das war bei mir Eindruck. Es muss dann schon eins oder das andere sein. Also die Cleverness in einem Satz oder Text umzuschalten, die gibt es immer noch nicht.
Es geht, wenn die Nachricht separat ist. Aber nicht, wenn du eine längere Nachricht mit verschiedenen Sätzen sozusagen. Also er schießt sich einmal auf eine Sprache ein und dann dann wird die vorgelesen auf die AirPods, was sehr angenehm ist und was vorher einfach unsäglich war. Also eine längere Nachricht reingekommen ist und dein Telefon ist auf Englisch eingestellt, die Nachricht ist aufs Deutsch, dann versucht er das auszusprechen und ist halt alles kaputt.
Ich finde es immer wieder lustig, dass einfach manchmal Siri einfach keine Lust hat, die Nachricht vorzulesen. Dann so irgendwie, ey, du hast eine lange Nachricht bekommen. Ich kann sie nicht vorlesen oder so. Das war irgendwie so, ich habe das noch nie genau nachvollzogen, wann das passiert, aber es ist ganz selten, dass ich mal irgendeine Nachricht bekomme, die dann auch nicht so super ungewöhnlich sind, aber dann einfach ich irgend so eine komische Ausrede Also Siri so eine Ausrede sagt, warum jetzt die Nachricht nicht vorgelesen werden kann. Das war sehr lustig. Und ansonsten mir natürlich irgendwie haarsträubend irgendwie englische Sachen auf Deutsch vorliest. Also außerhalb von iMessage jetzt, sondern irgendwie irgendeine Push-Nachricht von irgendeiner anderen App.
Ja, oder den ein Cell-Broadcast und so Zeug, der dann auf diversen Telefonen verschieden, also das war jetzt Android, aber da war halt die deutsche Meldung, die wird mit der englischen Stimme vorgelesen wurde oder sowas. Gestern kam Katwan und Nina mit so einem der Himmel wird uns auf den Kopf fallen Meldung.
Richtig, richtig.
Weil die ISS vor 2 Jahren oder so so ein Paket rausgeschmissen hat, was dann heute wohl gerade eben irgendwo verglüht ist. Und die haben halt wieder so eine deutschlandweite Meldung rausgehauen, wobei die Trefferzone, die wäre eigentlich sehr klein gewesen. Das ist so ja, ein bisschen wieder. Und Österreich bekommt jetzt endlich Cell Broadcast. Ah. Das hat länger gedauert, weil die Österreicher hatten ja auch wieder, sorry, aber politische Probleme mit ihrer Regierung. Also die ganze Zeit, jetzt jahrelang. Und da ist es irgendwie unter den Tisch gefallen. Aber jetzt dann echt, diesen Sommer sollte in Österreich Cell Broadcast daherkommen. Und dann kriegen die ja auch ihre Warnungen. Muss man sehen, wie das dann, wie das dort funktioniert. Weil da war noch interessant in Österreich mit Cell Broadcast, dass die Zuordnung zwischen Postleitzahlen und den Cell Towers, dass das möglicherweise den Mobilfunkbetreibern unterliegt, das zuzuordnen. Das heißt, an einem bestimmten Standort könnte, je nach Postleitzahlen und Funkturmzuordnung, könnte es halt gerade dann bei, weiß nicht, bei, wie heißen die, T-Mobile.at und beim, wie heißt denn der andere, beim, wie heißt denn der lustige Provider?
Das wird Basti sicher wissen.
Der Georg, da wird es anders rausfallen möglicherweise. Kriegst du beim einen, kriegst du es und beim anderen nicht oder so.
Okay, ungünstig.
Ja, vielleicht auch am Rand wurscht, aber wenn sie halt das ganze Land wegen ISS-Schrott irgendwie an Twitter.
Ja, oder wenn halt irgendein Fluss übertritt. Ich meine, es gibt ja schon Sachen, wo man vielleicht ganz gern sehr spezifisch dann warnt. Und wenn es die eine Hälfte bekommt und die andere im anderen Netz nicht, wäre ungünstig.
Ja, naja. 17.4 ansonsten, ich würde vielleicht nochmal wegen diesen ESIM-Unstimmigkeiten eine Woche warten, bis sie da irgendwas sich neu gekaspert haben, aber soweit scheint es so keine allzu großen Probleme zu geben.
Also ich habe jetzt bei mir selbst irgendwie, also die Beta ist auch schon irgendwie völlig unproblematisch durchgelaufen und jetzt irgendwie finale Version auch. Da waren ja jetzt auch, waren halt in der Beta waren natürlich die Web-Apps kaputt, die haben sie ja dann jetzt wieder gefixt in der letzten, im wirklich allerletzten Build, der jetzt dem finalen, der finalen Version dann entspricht. Aber ansonsten war 17.4 sehr unspektakulär natürlich. Also ich hatte auch keine, bis jetzt zumindest keine eSIM-Probleme oder Dual-SIM-Probleme oder irgendwas.
Hast du denn nach dem Update auf 17.4 final diese Auswahl von dem Browser bekommen?
Ich hatte die während der Beta und ich habe die ziemlich sicher nicht nochmal bekommen.
Ja, ich habe die nämlich auch nicht nochmal bekommen.
Ich meine, ich hätte sie nicht nochmal bekommen. Aber dadurch, dass sie mindestens einmal mir angezeigt wurde, habe ich entschlossen, dass das als DMA-konform durchzuwinken.
Ja, das weiß ich nicht. Timo, hast du die?
Ja, ich habe sie gesehen und ich frage mich, wie viele von unseren Hörern jetzt Anrufe von ihren Eltern bekommen.
Weil so völlige Verwirrung über was da passiert.
Nicht ein Browser.
Die Liste ist einfach super lustig, weil da sind einfach die obskursten Sachen dabei, die man sich vorstellen kann.
Ja, was meinst dann, du, wenn jemand wenn aus Versehen irgendwas anklickt, irgendwas der findet doch nie wieder
Aloha-Browser, den für immer verloren.
Da kommt so eine Liste, was soll denn jetzt dein Default-Browser sein? Und dann klickst du halt zum Beispiel Safari an, dann geht eine App-Store-Seite auf, dann musst du dort in dem App-Store Safari runterladen und sagen, ja, bitte Safari. Wenn du da zu dem Zeitpunkt schon einen alternativen App-Marketplace haben solltest, dann kommt wahrscheinlich noch so ein Scare-Sheet, Achtung, das ist nicht dein Default-App-Store. Und dann kommst du in Safari rein und dann bist du das kannst du doch auch niemandem erzählen. Das ist, natürlich führt das zu Verwirrung und also mindestens im Apple Store wird da was los sein, aber auch viele Leute einfach überhaupt nicht wissen, was das jetzt soll. Also.
Es ist einfach, muss man unterm Strich, glaube ich, sagen. Also in dem Moment, in dem du anfängst, das all diese solche Auswahldialoge einzubauen und halt auch diese Schritte, die du machen musst, um halt die App-Marktplätze zu installieren, das ist einfach Zeug, wo Leute, die damit noch nie konfrontiert waren, vor Aufgaben und Rätsel gestellt werden, die sich nicht so einfach, glaube ich, lösen lassen. Und die mindestens mal, also ich meine, die App-Marktplätze, die musst du ja schon bewusst suchen und dann überhaupt erstmal die Motivation haben, die zu installieren. Aber diesen Auswahldialog, den bekommst du natürlich angezeigt, ob du halt willst oder nicht und ob du darauf vorbereitet bist oder nicht. Und der ergibt halt einfach absolut keinen Sinn, wenn du seit keine Ahnung wie viele Jahren iPhone benutzt und halt einfach immer Safari aufgemacht hast und auf einmal kommt dieser Dialog und du hast absolut keinen Plan, was der soll und warum der da ist und was der dir sagen soll und warum du jetzt den Browser irgendwie wechseln sollst. Also Auswahldialoge sind ein Desaster. Da kann man von all dem Zeug, was die EU jetzt macht, kann man immer halten, was man möchte, aber die Auswahldialoge sind einfach eine Sackgasse, so oder so. Die helfen auch nicht.
Das ist einfach Quatsch. Das ist das Problem.
Also die sind in jeder Hinsicht Quatsch und ist jetzt zumindest mal mit drin. Das ist alles nicht so glorreich.
Und ich meine, wahrscheinlich ist ihnen auch untersagt, den nochmal aufzuwerfen und der ist dann einmal gesetzt, ne? Also.
Ja, also ich glaube auch nicht, dass Apple motiviert ist, den nochmal aufzuwerfen. Die wollen, glaube ich, froh, wenn sie den nur einmal zeigen müssen. Aber es macht es natürlich noch verwirrender vielleicht, weil du halt absolut nicht mehr weißt, was dann jetzt gerade da passiert ist. Und wenn du dann wirklich da reinrennst, dass du plötzlich einen anderen Browser dir als Standard einrichtest. Ich meine, du rennst dann natürlich in das Problem erst, wenn du dann plötzlich in der E-Mail halt einen Link aufmachst und dann öffnet der sich halt im falschen Browser oder so.
Hast du recht.
Und verstehen Leute es aber überhaupt, in welchem Browser sie sind? Oder ist es eigentlich egal?
Ja, das stimmt. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, aber die Einschränkung ist natürlich die, wenn du über Links halt Sachen öffnest. Also deine Apps bleiben ja bestehen und wenn dein Browser, den du benutzt, immer links unten liegt, dann ändert sich daran ja nichts, sondern es wird dann erstmals verwirrend, wenn du einen Link über...
Ein Link, der sich wirklich in deinem Hauptbrowser öffnet und halt nicht irgendwie in der App, ja, weil solange du dich in Facebook oder so bewegst und halt einfach nur in Facebook dir die Webansicht angezeigt wird, dann ist ja alles egal. Bleibt alles gleich. Aber sobald du halt den ersten Link bekommst, der sich halt im Hauptbrowser endet, dann bist du halt irgendwie in Ecosia oder so. Und so, what?
Gut, aber das Lustige ist, das Problem ist, man bekommt es ja nicht mehr umgestellt. Ich habe zum Beispiel öfters mal den Fall gehabt, dass Leute aus Versehen den Private Surfing bei Safari angemacht haben. Ja. Und sich dann gewundert haben, dass keins von ihren verdammten Passwörtern mehr vorausgefüllt ist.
Ja.
Und immer, sie müssen immer eingeben und nichts wird gespeichert. Und normalerweise taucht doch die Seite da wieder auf, wenn ich irgendwie FA eingebe und so weiter. Und und der ist ja nur ein bisschen dunkler. Und deswegen, also das wird uns hier auch wieder blühen.
Ja, ja.
Wo ist denn die Auswahl in den Settings für den Default-Browser? Ich finde es auch gerade nicht.
Die ist auch lustig, weil die gibt es nur bei den anderen Browsern.
Hm.
Also wenn du jetzt zum Beispiel zu Chrome gehst, dann siehst du da Standardbrowser.
Okay.
Und die gibt in Safari, taucht die erst auf, wenn du Safari nicht mehr als Standardbrowser gewählt hast.
Natürlich.
Natürlich, weil wer würde schon seine eigenen Apps oder Dienste bevorzugen?
Ja, aber das ist ja lustig, dann geht ein Link in irgendein Edge auf oder so. Von dem du überhaupt nichts weißt, musst aber dann die Einstellung von dem verdammten Browser finden, um es umzustellen.
Ecosia.
Ich habe mal so einen Browser, Browser mir angeschaut, jetzt die etwas exotischeren. Und ich würde sagen, dass die vielleicht auch nicht so, also das hat mir fast so ausgesehen, als wollten die da nur ein bisschen Geld abgreifen, weil dann kriegst du als erstes so ein Inner-Purchase-Sheet vor die Nase, so kauf mal hier und das ist nicht... Also, nicht so richtig okay, also so. Ich nehme an, dass da auch Leute, habe ich gehört, sind ja mitunter so, wenn die so Sachen einrichten, dass die einfach auf Ja, Ja, Ja klicken und dann auf Ja bezahlen und dann ist einfach auch so was einfach abgeschlossen, wenn die da gerade in so einem Flow drin sind, wo sie eh nicht wissen, was sie machen. Und das, du merkst es auch nicht direkt, wenn das Geld dann verschwindet und dann merkst du es später und dann ist halt schlecht.
Da gibt es auch die Liste von Apple, wo drin steht, welche Browser, die Hauptbrowser sind, waren sehr komische dabei. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Zum Beispiel den Browser U, der ist in Deutschland auch dabei. Ich habe noch nie vorher gehört.
Ich habe es gerade mal da. Deutschland sind wir, ne?
Mhm. Ja.
Deutschland unter Germany. So, Aloha, tatsächlich.
Ja.
Brave, Chrome, DuckDuckGo.
Ja.
Ecosia,
natürlich.
Dein Lieblingsbrowser. Ja. Edge, Firefox, Web at Work. keine Ahnung, nie gehört. Onion Browser, Opera, Safari und U.com. Doch, die AI, der AI Search Assistant.
Ja, das wird schon mal was sein, oder?
Das,
ja, ich hatte von der Liste noch so aus anderen Ländern was angeschaut und das war nicht okay so. Das war, also jetzt bei denen weiß ich es nicht, aber ist ja, ich meine, wenn der User irgendeinen Browser runterlädt und der sagt dem User, jetzt zahl mal 10 Euro und der zahlt 10 Euro, dann, ich meine, das hat ja niemand ihn gezwungen, das zu okay zu klicken, oder?
Naja, wie es halt dann so ist.
Ja, naja, gut. Schauen wir mal, wie die EU 17.4 findet und ob die damit zufrieden ist. Ich würde mal sagen, nein, aber das schauen wir uns dann an, wenn es soweit ist. Vielleicht, das ist übers Wochenende passiert, irgendwie Montag Breaking News, machen sofort wieder eine Sendung.
Weil, ja, ja.
Es ist nächste Woche 27 Ereignisse an einem Tag.
Wahrscheinlich. So, genau, dann war gestern, vorgestern, wann auch immer, war bei Rivian ein kleiner Event und Rivian ist ja wahrscheinlich einer von den interessanteren neuen Autobauern, die vorerst jetzt aber nur in den USA leider liefern. Und die haben ja diesen R1 in zwei Versionen, so ein Monster Truck einmal mit und ohne hinten Ladefläche. Der viele Ex-Tesla-Leute dabei, wahrscheinlich auch einen Haufen Apple-Leute dabei aus dem Autoprojekt. Mhm. Und
spätestens jetzt.
Allerspätestens jetzt sind die wahrscheinlich da direkt nahtlos rübergegangen. Und habe ich letztes Mal gesagt, der R1 ist halt ein bisschen Quatsch, bisschen groß. Ich wollte auf die nutzlose Ladefläche anspielen, die ich jetzt in meinem Auto habe, aber egal. Und jetzt haben sie R2 und R3 angesagt. Und das wird deutlich interessanter gleich, weil der Design, mehr oder weniger gleiche Designelemente, nur eine Nummer kleiner beim R2. Und dann noch eine Nummer kleiner beim R3. Und der R3, der hat halt so extreme so Golf 1-Vibes insgesamt und ist aber trotzdem noch größer und netter. Und die wissen halt mehr oder weniger, was sie mit ihrem Computer und mit ihren Batterien anfangen. Das scheint mir alles sehr attraktiv zu sein. Für Europa irgendwann in den späten 30ern wird es dann soweit sein, wenn sie es so lange schaffen.
Wenn es die bis dahin noch gibt, ja. Mhm.
Aber nicht uninteressant. Dass halt so eine Bude, wenn die auch so aus so USA, Silicon Valley Zeug irgendwie daherkommt, wenn die ihren Computer unter Kontrolle haben, wenn die Leute haben, die halt Radaufhängung bauen können, die sind halt noch an der Schwelle, so vielleicht gehen sie pleite, so vielleicht wird es auch nichts.
Ja, die Schwelle ist nah, aber weil das halt auch ein wildes Geschäft ist, halt einfach Autos zu verkaufen, viel großes Geld, kleine Marge normalerweise. Aber die sind, also da muss selbst ich sagen, interessante Modelle, muss ich sagen. Also, sie haben sich, glaube ich, so ein bisschen verkalkuliert, weil sie sagten, der Hauptfokus bleibt auf dem R2 hängen und letztendlich ist es der 3er und der 3X, die waren da jetzt in der Presse gefühlt einfach populärer. Aber ich fand es nett, einfach das, also ich fand die Idee auch nett, auch die Wagen so ein bisschen kleiner zu machen, weil der Rivian ja scheint ja schon so ein relativ größerer, also die jetzt auf dem Markt befindlichen Modelle scheinen jetzt ein bisschen größer zu sein. Trotzdem sind es natürlich große Autos weiterhin. Aber ich finde die einfach, die sieht ja sehr gut aus, muss ich sagen. Und sie haben dieses Underdog-Image und dieses irgendwie, geh mal campen mit deiner Familie und schlaf im Auto. Ich finde das alles sehr sympathisch, muss ich sagen. Also ja, ich würde mich freuen, wenn die auch den internationalen Weg schaffen, aber wenn die jetzt so viele Vorbestellungen auch in den USA irgendwie sammeln schon für das neue Modell, das sieht nicht realistisch aus, dass die jetzt irgendwie alsbald sich international erweitern. Aber auch mit den Akzentfarben und so, das sind tolle Autos letztendlich. Und ich sag das, also ist schon gut.
Ja, also die Form ist halt, das ist so eine klassische 70er, 80er Jahre Form irgendwie, aber trotzdem so mit dem modernen LED-Headlight und sowas, mit ihren großen Nasenlöchern, die sie vorne drin haben als Designelement. Ja. Ich finde, der sieht richtig nice aus.
Der sieht nett aus. Und diese Farbakzente und so weiter, das ist cool. Und
sie haben halt diesen Fokus so auf Adventure, auch so mit dieser teilbaren Heckklappe, wo du so ein Surfbrett noch reinstecken kannst. Das ist wahrscheinlich im Alltag tatsächlich sehr egal.
Was?
Ja, weil einfach, surfst du jetzt?
Vielleicht.
Fang an.
Aber wenn die halt, das ist aber halt, wie gesagt, eine Sache für in ferner Zukunft in Europa, wenn überhaupt. Und vielleicht erbarmt sich Apple doch noch und nimmt die einfach, übernimmt die, macht weiter und das wäre halt.
Was haben wir nachgeguckt? Was kostet 13 Milliarden?
Hat sich da einer von der Zulassungsstelle schon mal diese Reifenbreite angeschaut?
Ah,
wie da der Rad stand da raus?
Ja, das ist alles okay.
Hat sich das schon einer angeschaut?
Ja, der TÜV, der lässt sich hier auch leicht besänftigen. Ich meine, die haben irgendwie, irgendjemand hat diesen BYD, den ich da habe, den TÜV gegeben. Also,
ja gut, das ist ein Argument.
Hast du schon über das Lenkrad gesprochen? Ich habe das vielleicht eben verpasst. Aber die haben so zwei Drehrädchen dort implementiert.
Ja.
Was ganz clever ist, weil du hast so ein bisschen haptisches Feedback. Scrollst du irgendwie durch die Menüs, das ist so irgendwie so PlayStation 5 Controller Vibe, der da mitschwingt. Also
ist alles sehr offen, du kannst die Vordersitze auch nach vorne umklappen.
Ja.
Zwei Handschuhfächer, ja, besser als keines, zwei.
Aber wann sollte denn jetzt der R3 in den USA auf den Markt kommen? Das ist doch irgendwie so 2030.
Also sehr, ich glaube, sie haben keinen richtigen Plan gesagt, weil sie haben jetzt, die haben halt Geldprobleme. Die müssen halt gucken, wie sie mehr Kapazität aufbauen. Das ist sehr teuer. Das Geld verdienen sie jetzt gerade mit dem R1, aber den können sie auch nicht in der Stückzahl liefern. Die haben eine Mordswarteliste. Ja, ja. Die haben die gleichen Probleme mit Service. Die haben jetzt ein bisschen ihr Problem in den USA mit den Ladesäulen unter Kontrolle, weil sie dann auch an die Tesla-Säulen drankommen. Aber da ist wieder die Position der Klappe problematisch, ja, also weil an den Tesla ist halt, die Tesla-Charger sind halt dafür gebaut, dass der Ladeanschluss links hinten ist. Es lässt sich umgehen bei den neueren Chargern, die sie jetzt langsam ausbauen, dass da längere Kabel dran sind, weil zum Beispiel beim Ford, bei dem Ford Monster Truck ist halt die Ladeklappe in der A-Säule hinter der Motorhaube. Und die Motorhaube von einem Ford ist sehr lang und dann passt der da fast halt nicht hin. Das ist alles problematisch. Und hier, das ist für Leo, hier mit Rädern. Vier Räder auf dem Ding.
Ja, es ist sehr lustig, weil ich habe, es war irgendein anderes, es war glaube ich auch bei uns bei Heise, bei den Kollegen von Heise Autos war irgendwie das Foto, das Bild vom R2 drin. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich völlig abgelenkt war, weil da einer mit seinem Fahrrad irgendwie weggefahren ist. Und dann hatte ich die ganze Zeit nur das Fahrrad mir angeschaut, anstatt das verdammte Auto anzuschauen. Und dann bin ich dann irgendwie dabei hängen geblieben. Aber schon lustig. Also ich meine, wenn das halt nicht, wenn der R3 nicht irgendwie absolut unklar ist, wann der jemals käme. Also ich meine,
wenn es den jetzt ist absolut unklar.
Wenn es den halt irgendwie jetzt einfach im Herbst 2024 gäbe. Aber ich meine, man muss ja mit den R-Autos muss man ja nicht so viel weiterschauen, weil den R5, der steht ja schon vor der Tür. Und der sieht ja so aus, als käme er tatsächlich realistischerweise. Und dann nehme ich halt lieber den Baguette-Korb als das Surfbrett im Kofferraum.
Ja, also hier auch Zeltaufbau für den R3.
Sehr gut. Ja, fantastisch.
Und wenn das halt so kommen sollte, weil das Problem ist zum Beispiel, für einen Cybertruck haben sie ja auch einen Zeltaufbau angesagt. Das war im Rendering sehr hübsch und das ist jetzt in der Realität sehr nicht hübsch zum Beispiel. Sie haben auch eine Ansage hier für Strom und für Klimatisierung in das Zelt auf dem Dach, was interessant ist.
Auf jeden Fall lustig, aber auch absurd.
Und ist da das Fahrradfoto, ist das hier dabei? Ich weiß es gar nicht.
Ich weiß nicht mehr, wo das her war, ja.
Ja, aber da die machen...
Das ist jetzt der R2.
Das ist der R2.
Mit dem richtig. Zelt, ja, ja.
Ja, ja. Aber die machen da, glaube ich, sehr viel richtig. Und halt jetzt kommen auch langsam die Europäer, zum Beispiel der Renault 5, der bald kommen sollte.
Ja.
Und der ist halt, der sieht auf dem Papier und jetzt die ersten Bilder und so, sieht der richtig nice aus. Also nicht nur, weil Renault halt so in meinem Herzen immer noch der Renault 4 von meinem Vater aus den 80ern schlägt, weil der einfach sehr hervorragend war.
Ja.
Ich habe jetzt gelernt, die Gangschaltung beim Renault 4 in den 80ern, das nennt sich Revolverschaltung. Ja, weil du es nimmst du mit einer Pistole in die Hand und dann schiebst du es nach vorne und nach hinten, um zu schalten. Und mit dem habe ich mit 11 oder so fahren gelernt.
Das war sehr gut, so Autofahren zu lernen, weil braucht man nie mehr in seinem Leben.
Ja, der sieht auch nett aus, hast recht. Ja.
Das heißt aber, wenn du den fahren kannst, kannst du jedes andere Auto fahren.
Ja,
der R5 sieht super aus. Also das, ich meine, der R5 war immer schon ein nettes Auto und dass sie den natürlich in so einem Retro-Stil jetzt angelegt haben, ist super clever und zugleich halt irgendwie natürlich auch ein bisschen futuristisches Zeug reingemischt haben. So wie Honda das ja auch schon gemacht hat. Also ich meine, das ist einfach bei den Autos ein cleverer Ansatz, weil du erwischst natürlich die Leute, die unter Umständen so alt sind, dass die ursprünglichen Modelle halt noch mitbekommen haben. Ja, die hängen da irgendwie noch mit einem irgendwo im Kopf, hängen die noch rum. Und da holst du natürlich eine ganze Menge an Leuten, glaube ich, automatisch mit ab. Und ich weiß nicht, sprichst wahrscheinlich auch welche an, die das Original irgendwie nicht mitbekommen haben, weil es sehen schon nett
und
aus.
Der Renault 4 kommt eben auch in so einer neuen elektrischen Variante. Da gibt es noch keine richtigen Bilder von, aber der sollte auch so in der Form sehr angelehnt sein an das Ding. Und wie du gesagt hast, der Renault 5 kommt halt mit so einem Baguette-Körbchen für dass du halt immer dein Baguette dabei haben
kannst. Es ist einfach gut. Und ich meine, man sollte eigentlich auch immer Baguette dabei haben. Also ich meine, es ist essentiell sinnvoll, das im Auto mit sich zu transportieren.
Und sie spielen sich da sehr mit den Farbkombinationen so teilweise auch so ein bisschen zu weit, aber das kann man ja durchaus machen.
Ja, ja.
Auch die elektrischen Daten, das sieht alles gut aus, also Preis sieht gut aus. Das ist, also da sind interessante Sachen unterwegs, auf jeden Fall. Und Renault kann man dann halt hier auch tatsächlich bald irgendwie bestellen und kaufen und sowas, den Rivian halt erstmal eine sehr lange Weile nicht.
Jetzt warte ich noch drauf, dass Fiat den eckigen Panda in richtig Elektro zurückbringt. Nicht diese Nachbau-Elektro-Variante, die ich selber in den Kleinanzeigen gefunden habe, sondern so richtigen Fiat Panda 4x4 in Kastenform in Elektro. Das wäre es mit Carabinieri-Design.
Das wäre wirklich sehr gut.
Das wäre sehr, sehr gut.
Wir haben noch einen weiteren Artikel vom Bloomberg bekommen, was in dem Apple-Projekt mit dem Auto so los war. Und du hast letztes Mal gesagt, so du würdest so gerne wissen, wie das Ding ausgesehen hat. Ja? Und da stehen jetzt Beschreibungen drin, wie das Ding ausgesehen hat. Zumindest Versionen davon. Und ja. Das ist halt sehr, sehr lustig, weil die eine Beschreibung war Spitzname das Toastbrot. Ja? Also der Breadloaf. Dass das also so eine Form, so eine eckige Form hatte, so wie Minivan, so auch von Johnny designt, alles weiß, ja, lackweiß.
Gibt nur eine Farbe, weiß.
Innen alles weiß, Weißwandreifen.
Und jeder, vor allem Familienleute, wissen, es gibt nichts Besseres als weiße Autos mit weißen Sitzen. Es ist für immer empfehlenswert.
Und es gibt den Vergleich, dass das wohl nicht so unähnlich war zu dem Canoo, C-A-N-O-O.
Ah, der war sehr gut.
Und der Canoo ist
der war toll.
Auch so eine Startup-Geschichte, die so am wahrscheinlich scheitert und wahrscheinlich pleite geht, mit denen Apple auch mal geredet hat. Und die haben halt auch so ein Toastbrot-Auto. Das ist mehr oder weniger so ein Glaskasten. Den gibt es auch als verschiedene Konzepte, so als Lieferwagen hinten oder hinten mit nochmal 5 Sitzen. Es gibt so Videos auf YouTube, wo sie mal auf einer Messe mit einem Prototypen rumgefahren sind. Da sah aber auch so aus, als hätte da niemand so richtig hart drüber nachgedacht, dass halt das Modell, das ich gesehen habe in einem Video, da war halt, sitzt so der Fahrer drin, hat so ein kleines eckiges Lenkrad vor sich und davor sind noch 3 Meter Glas und irgendwelche Ablageflächen, wo du überhaupt nicht hinkommst. Das war so ein bisschen komisch, aber weiß man nicht, ob die pleite gehen oder nicht, ob die da durchkommen, aber das wäre auch so ein neues, also verhältnismäßig neues Konzept, so ein bisschen wie die japanischen Kai-Cars, diese kleinen Mini-Laster, mit diesem modularen Konzept, dass du halt vorne die Fahrerkabine hast und ich glaube, Hyundai hatte neulich sowas Ähnliches auch angesagt, oder war es Kia, dass halt vorne du hast die Basis, hast vorne ein Fahrerobjekt drauf und dann hinten irgendwas anderes, mehr Sitzplätze oder mehr Storage oder irgendwas, ja, es ist halt jetzt alles irgendwie möglich, wenn sie halt ihre Finanzen unter Kontrolle bekommen und das produziert bekommen. Aber was hat denn Apple nur mit so einem Minivan mit 7 Sitzen zu tun? Ja, also das ist ja, und alles weiß. Ja, gut, okay.
Naja, ich meine, ich musste auch über vieles von den Konzepten war ja schon mal irgendwann rausgefallen und ich musste, glaube ich, über vieles schmunzeln auf der anderen Seite. Und es ist natürlich einfach, aus der heutigen Perspektive zu sagen, ja klar, sie sind natürlich an den eigenen Ambitionen gescheitert. Aber ich meine, wenn du nicht mit diesen Ambitionen anfängst, warum dann mit so einer Geschichte anzufangen? Also wenn sie sich 2014, 2015 nicht hingesetzt hätten und gesagt hätten, wir bauen jetzt irgendwie so ein Crazy Car, was dich halt ohne Lenkrad ans Ziel befördert und halt weiße Sitze hat. Ich meine, warum dann dieses Projekt aus dem Boden stampfen? Also wenn sie sozusagen 2015 sich hingesetzt haben und gesagt haben, so, wir machen jetzt hier ein Auto, das hat 4 Reifen, das hat ein Lenkrad, das hat ein Gaspedal und eine Bremse, dann hätte jeder gesagt, ja gut, das ist ja nun wirklich Käse. Und dann wäre dieses Auto vielleicht entstanden am Schluss, aber dann hätte sich jeder auch gefragt, ja okay, das hat jetzt irgendwie ein Apple-Logo und hat weiße Sitze oder so, aber es ist halt einfach ein Auto wie jedes andere auch und am Strich wäre nur wahrscheinlich teurer gewesen. Also wäre irgendwie auch Quatsch gewesen. Aber sie sind ja offensichtlich unter der Prämisse gewesen, dass es halt irgendeine komische Zukunftsding, wo halt alles selbst rumfährt und das Auto dich halt an dein Ziel fährt.
Und vielleicht war die auch nicht so unrealistisch, die ganze Vision, zum damaligen Zeitpunkt. Ich glaube, man kann sich da schwer zurückversetzen, aber es war halt ernsthaft lange her. Und damals, also mit einem aufstrebenden Tesla, die natürlich echt nicht im Mund gehalten haben, auch wie selbstverständlich selbstfahrende Fahrzeuge demnächst in, weißt du, übermorgen sein werden. Das war natürlich eine Wette zur damaligen Zeit, die realistisch war, einfach sie einzugehen, weil Apple fing an, das Geld zu verdienen dafür. Und man kann ihnen vielleicht vorwerfen, dass es zu lange lief, dass die Wette, dass sie da zu lange dran festgehalten haben, aber letztendlich, weißt du, diese Milliarde, die das pro Jahr gekostet hat, die ist halt lächerlich. Also das zahlst du mal eben als Strafe hier irgendwie. sitzt du das kurz ab von der EU. Aber also ich glaube, es war völlig, also diese Moonshot-Projekte sind schon gut, dass sie die versuchen. Also die Augen schmunzeln, also meine Augen hat man verdreht da ordentlich im Artikel. Das war schon lustig. Also der paar Anekdoten kannten wir schon. Also diese Geschichte mit Johnny Ive und Tim Cook und diesem Schauspieler, der Siri gespielt hat,
das ist
Fahrzeug.
Hervorragend.
Ein Hit, also ein absoluter Hit irgendwie.
Aber auch die Idee, wenn das selbstfahrende Auto irgendwie feststecken sollte, dass du dann bei Apple anrufst und dann verbindet sich das Callcenter auf das Ding, so Remote Desktop, und fährt dann das Ding aus dem Weg, weil selber hast du kein Lenkrad oder du hast einen Game Controller oder nimmst eine iPhone Remote dafür.
Beste, echt.
Das ist einfach, man muss darüber automatisch lachen, aber als Konzept ist es natürlich nicht dumm auf der anderen Seite.
Ich mein, stell dir vor, also wenn wir wirklich selbstfahrende Autos irgendwann mal haben, irgendwo so eine Komponente, die wird es wahrscheinlich ernsthaft geben.
Einfach. Ja, und ich meine, Alex, diese komischen Kisten, die bei dir in Finnland rumfahren, diese Roboterkisten, die so Lebensmittel liefern, da sitzt doch auch einer mit so einem Steuerding irgendwo in so einem kleinen Raum. Ja? Und wenn die sich irgendwie verirrt haben, dann kommt der und fährt die weiter.
Ja, dann brauchst du halt wieder 5G überall, und sonst ist es wahrscheinlich schwierig. Aber auch so die Feinheiten, wie die Auswahl des Parkplatzes oder sowas. Vielleicht willst du ja da parken oder da parken. Du musst es ja irgendwie auswählen. Dann hast du auch in einem Konzept offensichtlich so runterklappende Bildschirme, wo du dann auswählen kannst. Kommt so ein iPad von der Decke, so bitte da parken, und dann fährt er dahin vielleicht. Das ist aber schon schwierig. Andererseits, wenn wir jetzt überlegen, Apple hätte ja jederzeit Rivian irgendwie übernehmen können oder denen mit Geld helfen. Und wenn jetzt auf dem Rivian einfach ein Apfel vorne kleben würde, würde sich doch auch keiner beschweren.
Ja. Ja.
Klar, ja.
Aber ich glaube, da muss man unterscheiden. Also das eine ist, dass Apple große Ambitionen hatte und auch sehr sinnvoll dieses Moonshot-Projekt angegangen ist. Und das andere ist, sie sind auch dann ernsthaft an diesen Vorstellungen, das selbst machen zu können, gescheitert. Also das eine schließt das andere sozusagen nicht aus. Also ich glaube schon, da hat ein Teilaspekt mitgewirkt, so, hey, wir haben uns das erklären lassen hier vom BMW, wir waren bei Mercedes, wir waren in Korea, haben uns alle, wir machen das alleine, so, weißt du? Und das ist sicherlich auch ein großer Teil, der einfach dann zum Scheitern geführt hat, weil das ist auch so eine gewisse Apple-Qualität, manchmal einfach Sachen selbst zu machen, die sie dann vielleicht hätten besser outsourcen können.
Wenn wir überlegen, dass sie wohl mit Mercedes geredet haben für die Fertigung von den Dingern, die bauen ja grundsätzlich auch hochwertige Sachen. Ja, also die sind da durchaus, wenn Apple eingestiegen wäre mit so einem sehr hochwertigen, so vielleicht damals noch alles Leder und so weiter, das wäre vielleicht ein Ding gewesen. Es gibt auch so die Luxus-Mercedes, die halt, wo innen alles aus Leder ist. Alles, ja, der Dachhimmel aus Leder, ja, die Sitze aus Leder, die Lenkrad aus Leder, die Pedale aus Leder, alles. Ja, also sowas hätten wir natürlich schon auch in so eine Richtung überlegen können, dass du sowas sehr extra Luxusmäßiges machst, für so einen absurden Luxusmarkt, so für einen Ölscheich wieder.
Ja, da gehe ich nicht mit. Also das ist
aus Johnnys Sicht bitte denken. Ja,
aber Johnny, das ist auch ein Problem von dem Einfluss von Johnny Ive vielleicht gewesen, dass der dann zu so einer Zeit dann Mitte der, also oder 2014, 15 oder irgendwie auch irgendwo mit den Golduhren und so weiter so ein bisschen am Konzept Apple vorbeigearbeitet hat. So. Apple hat ja für ihn eine ganz gute Aufgabe gefunden mit Apple Park. Ja, das war schon eine sehr sinnvolle Geschichte, ihn da, wollte er sicherlich auch selbst machen und so weiter. Aber die Autogeschichte letztendlich, wenn du jetzt diese 10 Jahre hinter dir hast, die passt nicht zu Apple im jetzigen Zeitpunkt. Und vor allen Dingen nicht diese hochpreisige Autogeschichte, wo sich das gerade so hinentwickelt. Und das Standing von teuren Autos, ich weiß nicht. Also das ist nichts, was ich mit Apple verbinden würde.
Ein Hörer hat letzte Woche geschrieben, so, wir sehen das mit der Autogeschichte zu sehr aus der Smartphone-Sicht. Und das ist für normale Leute wurscht, wie der Computer in einem Auto aussieht. Ja, das mag sein, aber ich glaube schon auch, dass dass normale Leute da so einen gewissen Teil, also ein Teil vom Autokaufentscheidung so, es ist schnell und es ist, weiß nicht, macht brumm brumm und ich weiß nicht was, aber das ist auch nicht auch alles, weil wenn du jetzt in den Rivian siehst, dass du halt jetzt auch bei dem R1 hast du da so sehr viele Kontrolle über so, dass das Allrad Einstellungen für Bergtouren und solche Sachen, das ist doch auch nice zu haben, oder? Das ist doch auch ein schönes Ding, wenn der Computer dort eine gute Route hat, ein gutes Entertainment hat, das ist doch auch was wert, weil das ist zum Beispiel, wo BMW und so weiter halt sehr viel Aufpreis nehmen für das teure Navi, für das gute Radio und das ist ja ein Teil, was auch ein wichtiger Teil ist oder nicht, weiß ich nicht.
Ja, schon, doch, schon, wahrscheinlich schon. Also das wäre schon sicher ein wichtiges Element gewesen, vor allem wenn natürlich, je weniger der Fahrer wirklich fährt, desto wichtiger wird natürlich dieses Element.
Und einer hat geschrieben, wegen den Lenkradtasten im ID3, die halt so ein bisschen Quatsch sind. Ich stelle das so raus, weil an dem Auto sonst alles okay ist. Ja, das ist so, die Lenkradtasten vom ID3, du kannst die schon benutzen und du gewöhnst dich auch dran. Aber es ist halt so ein Ding, was halt über Jahre bei VW entwickelt wurde und wo niemand gesagt hat, nee, die sind Quatsch. Also man kann sie benutzen, es geht schon, aber es ist halt nicht schön. Und sie hatten vorher im E-Golf komplett okay Lenkradtasten. Ja, kein Problem, da hat sich niemand drüber beschwert, die waren einfach okay. Und dann haben sie gedacht, sie machen es besser, aber sie haben es dann schlechter gemacht. Und das andere Beispiel, was ich noch habe, ist die Schlüsselkarte vom Renault Zoe. Da kriegst du so eine Scheckkarte als Schlüssel, so ein dickes Plastikteil mit Knöpfen drauf, kannst du Tür aufmachen und so weiter. Und die funktioniert okay, wenn du die Keyless-Option geklickt hast. Mhm. Wenn du die Keyless-Option nicht geklickt hast, dann musst du diese Karte in das Auto reinstecken und dann musst du dich präzise an die Reihenfolge halten, in welcher Reihenfolge du die Karte steckst und das Auto anlässt. Du kannst nicht die Karte ziehen und dann das Auto ausschalten. Dann schreit er dich an. Wenn du die Karte gezogen hast, darfst du das Auto nicht mehr ausschalten. Du musst erst die Auto ausschalten, dann Karte ziehen und zum Einschalten andersrum. Karte rein, dann drücken, sonst geht's nicht. Ja, und das ist halt auch nicht schlimm, du gewöhnst dich auch dran, aber es ist halt nicht okay. Ja, da muss halt jemand sagen, so nee, entweder geben wir allen Kunden die Keyless-Option oder wir machen die Steckoption besser benutzbar.
Klar.
Und passiert halt dann nicht. Ein Hörer hatte noch geschrieben, der beim BMW arbeitet, dass die Schlüsselintegration mit Wallet, dass die sofort verfügbar war und dass das kein großer Act war. Aber da war doch irgendwas. Da war doch was so, dass das am Kaufdatum des Autos hing, ob das dann funktioniert hat oder nicht. Da war doch ein Feature vom BMW, was in den Autos verbaut war, aber erst ab Kaufdatum XY freigeschaltet war.
Hm.
Also das kann sein, dass das aus Entwicklungssicht fertig war und da war, aber ich glaube, die Aktivierung hing dann an dem Datum der Apple-Pressemitteilung oder so. Das war irgendwas in der Richtung war da. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Nee, aber so.
Krieg ich auch nicht mehr zusammen.
Ja. Nun gut. Noch was zum Apple-Auto. Also, vielleicht sehen wir irgendwann Geschichten, noch mehr Geschichten aus dem Projekt und was da halt versucht wurde und was. Also, wir haben ja offensichtlich. Also der rote Faden, der durch das Projekt geht, ist halt so große Unentschlossenheit, wo das hingehen soll. Mhm. Ja, also machen wir selbstfahrend oder machen wir einen Tesla-Konkurrenten oder machen wir was ganz anderes. Mhm. Wenn halt alle paar Jahre das Projekt umgeschmissen wird, neuer Manager hingesetzt wird und der dann auch wieder frustriert nach 2 Jahren geht, dann ist halt die Zeit auch einfach so futsch. Ja, ja. Okay. Dann machen wir die Picks für diese Woche und ich fange mal an mit einer App, die Leo neulich erwähnt hat, die ich noch gar nicht auf dem Radar hatte, und nämlich Just Watch heißt die. Das ist so eine App für ein Apple TV zum Beispiel, da kannst du, die hat so die Daten, die eigentlich die Apple TV App haben sollte. Was läuft wo? Ja, also welcher Streamer hat welche App, welche Titel jetzt gerade drin? Und vor allem für mich wichtig, welche Quatsch-Streaming-Apps haben welche neuen Quatsch-Titel drin?
Mhm.
So unter dem Stichpunkt Bodensatz-Streaming. Weil es gibt ja so ein paar Anbieter, die haben so seltsame Titel, die niemand sehen will. Also es gibt zum Beispiel Netzkino, es gibt Rakuten TV, es gibt Pluto TV, Plex gibt's noch. Amazon Prime fällt da zum großen Teil drunter, die einfach so kompletten Quatsch, von dem du noch nie gehört hast, das meiste unanschaubar, aber auch schlecht entdeckbar. Ja, weil normalerweise gucke ich in diese Kategorie rein, bei Amazon Prime, so neue Titel und sowas. Und da sind halt irgendwelche Filme, irgendwie komplett wilder Kram, den niemand sehen will. Und jetzt habe ich in Just Watch, habe ich halt diese Ansicht, zeig mir mal alle neuen Titel, alle neuen Movies nach Streaming-Service gruppiert und dann kommst du da einfach direkt rein und siehst so, dass das den untersten Bodensatz vom untersten, das ist fantastisch. Weil es spart einfach sau viel Zeit, um mal in so einen Film reinzuschauen, zu sehen, okay, wow, irgendwie Zombies aus dem Untergrund 1965, schwarz-weiß, schlecht im VHS abgegriffen. Das schaue ich an. Geil.
Aber Napoleon ausschalten.
Ja, Napoleon war nix, aber
aber das war gut.
Das war auch nicht gut, aber das war der Sinn und Zweck. Also, zu entdecken, was für neue Titel drin sind. Da siehst du auch zum Beispiel, wenn du Netflix dort anhakst, was halt gerade wirklich bei Netflix neu reingestellt worden ist. Und das ist halt teilweise so internationales Zeug, von dem wir auch noch nie gehört haben, so zum Beispiel Netflix Indien ist irgendwie sehr aktiv. Da kommt so sehr viel Bollywood-Trash rausgefallen irgendwie. Das wird die Netflix-App verbirgt das normalerweise von mir, aus gutem Grund. Aber da sehe ich zumindest, was Netflix da so reinstellt. Also auf dem Apple TV kann man sich mal Just Watch installieren. Die Gratis-Version reicht völlig aus, würde ich sagen. Und dann kannst du halt sehen, was du klickst an, welche Streaming-Services hast du. Und da sind auch so die, auch so obskuren Sachen dabei, irgendwie wie heißt es denn hier, Magenta TV und irgendwie Join, diese RTL-Quatsch und ProSieben-Quatsch, kannst du alles reinklicken, der hat da die Daten dazu. Für ARD-Sachen fehlen ihm viele Coverbilder, hat er irgendwie nicht. Paramount, Crunchyroll, irgendwelche ARD Plus, also da ist sehr viel Kram dabei. Gibt es da noch einen anderen Anwendungsfall, wie man das benutzt, oder?
Naja, man kann halt einfach nachschauen, wo man halt auch aktuelle, normale Sachen schaut.
Ja.
Zum Beispiel.
Na gut. Also ich link das mal, dann könnt ihr das mal auf dem Apple TV installieren. Leo, was hast du?
Ich habe eine ganz simple App fürs iPhone namens NRF Connect. Mhm. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Ja. Einen Bluetooth-Scanner, der einfach zeigt, was an Bluetooth-Geräten so in der Umgebung unterwegs ist. Und ich weiß nicht warum, aber bei mir ist eine gewisse Faszination damit verbunden, welche Bluetooth-Geräte in meiner Umgebung sind. Erstens ist es super faszinierend, was Leute auch sonst, also wenn du irgendwie in einem öffentlichen Raum bist oder in der Umgebung, was Leute für skurrile Bluetooth-Geräte mit sich rumschleppen, die sich ja alle dann auch in irgendeiner Form zeigen normalerweise. Weil sie ihre Advertisement aussenden und dann erscheinen die natürlich alle da und du kriegst halt so ein bisschen, kriegst halt Herstellerinformationen und teilweise auch Informationen irgendwie zu Firmware und natürlich Signalstärke. Und das ist per se irgendwie, also ich habe damit gar keinen spezifischen Anwendungsfall, muss ich sagen. Ich glaube, man kann da auch relativ ernsthafte Sachen mitmachen, aber für mich ist das mehr so ein Interessetool, das halt eine Drahtlos-Komponente offenlegt, die uns irgendwie alle umgibt, die man sonst genauso wie ein bisschen wie auch diese AirTag-Scanner oder halt Tag, Bluetooth-Tag-Scanner halt offenlegt, was uns, welche Geräte uns umgeben, von die wir vielleicht gar nicht sehen oder natürlich die eigenen Geräte sind natürlich auch dabei, aber halt auch anderes Zeug, was halt einfach da per Bluetooth vor sich hin funkt und was da ist, aber halt unsichtbar ist bis zu einem gewissen Grad und das wird dadurch halt sichtbar und das finde ich recht interessant. Und das ist ja, wie heißt der Nordic? Mhm. Das ist ja auch so eine Chipbude.
Die Chipbude, ja.
Gut, dass du es dazu sagst. Ja.
Für diese ganzen Bluetooth Low Energy Geschichten, das ist so, findest du meistens diese Nordic Chips da drin, die sind da sehr. Das ist ja eigentlich die Bude. Es gibt eine Handvoll andere Bluetooth-Scanner, die so teilweise das eine oder andere auch so, ich habe vergessen, wie der heißt, der auch so die Signalstärke als Hauptfeature irgendwie, dass du Sachen in der Nähe finden kannst. Ich habe vergessen, wie der heißt. Aber da gibt es viele, was das iPhone da aus der Schnittstelle rauslässt. Ist auch ein bisschen eingeschränkt. Manche Sachen sind, glaube ich, nicht sichtbar, nicht unbedingt, aber yeah. Wo dann die Android-Version ein bisschen mehr anzeigen würde. Aber grundsätzlich ist das sehr interessant, ja.
Ja, also das ist irgendwie nett. Also wenn man da in irgendeiner Form diesen Anwendungsfall hat, und das sei dahingestellt, ob man den hat oder nicht, aber ich finde es da immer ganz interessant, da mal einen Blick reinzuwerfen. Ja, die Android-Version kann wohl noch ein bisschen mehr, wobei ja, ich da auch jetzt nicht spezifisch irgendwas hatte, was ich vermisst hätte in der iOS-Version. Die haben noch eine ganze Reihe Apps mehr. Also da kann man auch irgendwie verschiedene Bluetooth Mesh Networks kann man sich da noch irgendwie anschauen und verschiedene Device, teilweise geht es natürlich irgendwie auch um Firmware-Updates und so weiter und eine ganze Toolbox irgendwie für die verschiedenen Bluetooth-Profile, also was man mit der dann noch alles anstellen kann, aber da geht es dann auch viel um die Gesundheits- und Fitness-Gerätschaften, die natürlich da über verschiedene Bluetooth-Profile angebunden werden oder ihre Daten darüber austauschen, also vom Herzfrequenzmonitor bis, was haben da noch alles mit drin. Ja, da ist also, ist lustig, wenn man sich halt überhaupt mit der Geschichte in irgendeiner Form auseinandersetzen will, kann man da, glaube ich, mal stochern, auch in deren anderen Apps und schauen, ob da irgendwas dabei ist, was einen interessiert.
Ja, du kannst auch sehen, was deine ganzen Nachbarn sich für Quatschfernseher hingestellt haben in der Regel. Ja,
stimmt, Fernseher tauchen auch
immer. Kopfhörer natürlich, wenn du unterwegs bist, siehst du viele von den anderen Autos in der Umgebung, da steht halt irgendwie VW irgendwas drin.
Mhm.
Also nicht, dass ich das jetzt ermutigen würde, aber man kann natürlich versuchen, sich mit solchen Geräten auch zu verbinden und dann lustiges Audio abzuspielen und zu hoffen, dass die, dass die PIN halt immer 000 ist. Aber ja, so,
kann man auch
wahrscheinlich lieber nicht, aber ja, es ist halt immer sehr lustig. Also theoretisch natürlich.
Theoretisch nur, ja, natürlich.
Ja, ich habe tatsächlich noch nicht die BYD-Bluetooth-Verbindung ausprobiert.
Die könnte interessant sein.
Ja, weil maybe not working, maybe not compatible. Aber ja, gut. Ich lenke mal die NRF Connect. Gibt es für diverse Systeme. Gibt es auch eben für Mac und für iPad und für Android und so. Alex.
Man stelle sich vor, man sitzt abends vor seinem Tagebuch und überlegt, was man den ganzen Tag lang getan hat. Dann habe ich eine App für euch. Und zwar die fantastische App surft.app. Das ist die Webseite dazu. Das ist nicht nur für den Tagebuchanfall, sondern es ist einfach eine Webseite, eine Safari-Extension, die mit protokolliert, was man wann angesurft hat, wenn man das dieser Extension erlaubt. Die greift relativ weit, die bleibt aber lokal auf eurem Gerät, wenn ihr das wollt. Und die speichert einfach mit, welche Webseiten ihr aufruft. Und das ist relativ fantastisch. Also die gibt schon ein bisschen länger. Jetzt kam gerade Version 2 mit relativ vielen neuen Features, mit Widgets und mit iCloud-Sync, wenn man es denn möchte. Und die schreibt einfach im Hintergrund mit, wenn man einmal diese Berechtigung eingeräumt hat. Die kann man natürlich auch pausieren oder ausschalten. Welche Website man aufgerufen hat und dann filtert die und macht eine Top-Domain-Aufruf pro Tag oder pro Woche und lässt euch Tags und Collections setzen und es hat einfach es ist eine sehr banale Idee eigentlich, alles mitzuprotokollieren, aber sie versucht dann so viel Eingriffsmöglichkeiten oder Filteroptionen und Darstellungsmöglichkeiten zu finden, wie es nur möglich ist. Also für viele Anwendungsfälle, das Tagebuchbeispiel war jetzt komplett aus der Luft gegriffen, aber vielleicht interessiert es einen nur so, wie oft bin ich denn auf irgendwelchen Shopping-Webseiten unterwegs und vielleicht möchte ich mir für eine Stunde oder für einen halben Tag lang merken, wo ich überall war, um halt irgendwas Recherchiertes dann filtern zu können. Und das Ganze hat natürlich wenn man diese Möglichkeit einräumt, es gibt es auf iOS, auf iPad, OS, auf Mac, auf Vision Pro gibt's eine Version, dann hast du natürlich die Möglichkeit, dass man auch Sachen verknüpfen kann. Also wenn diese App oder die Extension für Safari mitzuschauen darf, wo man hinsurft, dann kann man irgendwie auch Actions auslösen oder Web-Trigger. Also wenn man auf eine spezielle Seite kommt, dann kann man irgendwelche Automationen ausführen lassen. Und diese ganzen Statistiken und so weiter, die lassen sich dann über die eigene App einsehen, die da mitkommt. Das ist also nicht nur eine Extension, sondern die App gehört dazu. Mittlerweile haben sie auch so Komfortfunktionen jetzt mit der neuen Version eingebaut, dass du dir dort Artikel vorlesen lassen kannst beispielsweise. Das ist alles nicht so aufpoliert wie beispielsweise so wirklich eine Später-Lesen-App, aber es ist eine zusätzliche Funktion, die einfach jetzt drinsteckt in der neuen Version 2. Und das Ganze reagiert auf Fokusfilter. Also die gehen schon den ganzen neuen, die springen schon den ganzen neuen Apple-Technologien hinterher. Und das ist schon ganz nett. Es hat halt diesen einen Anwendungsfall, und zwar, dass die sich in Safari die Webseiten merkt, die man aufruft. Und finde ich einen ganz coolen Anwendungsfall, ehrlich gesagt, wenn man den so für sich einsetzen kann. Weil der ist natürlich extrem offen gehalten, der Anwendungsfall. Also kann Recherche sein, das kann das der blöde Tagebuch-Beispiel kann das sein. Oder einfach, wenn man das zu Dokumentationszwecken für sich einfach nutzen möchte, dann kann man das auch mitlaufen lassen und kann entscheiden, ob man das nur für ein Gerät möchte oder ob sich das über iCloud synchronisieren soll. Oder und natürlich, was man damit machen möchte mit diesen Daten. Und man kann natürlich auch Webseiten ausnehmen davon. Man kann sagen, okay, diese Webseite bitte rausschmeißen und auf eine Blockliste setzen. Und all diese Shortcuts sind natürlich eingebunden, etc. Also es ist eine ganz spannende Geschichte, die ich jetzt, die Entwicklung verfolge, seit 2 Jahren, glaube ich. Jetzt kam jetzt gerade die Version 2. Ich finde, in manchen Bereichen, da könnten sie noch so ein bisschen strenger zu sich selbst sein und nicht diese ganz verschiedenen UI-Muster verwenden. Also sind oft irgendwie Ausklappmenüs, die man schon auch in Apple-Apps gesehen hat, aber sie sind noch so, ich finde nicht konsequent genug so eine einheitliche Linie durchgezogen. Also sind vielleicht zu viele Ideen da reingeflossen, was die UI angeht. Also das würde ich mir noch ein bisschen aufgeräumter vorstellen, aber das ist Meckern auf hohem Niveau, weil die Funktionalität ist einfach da wenn man irgendeinen blöden Anwendungsfall hat oder auch vielleicht einen cleveren Anwendungsfall hat, irgendwie Sachen später irgendwie man seinem Chef irgendwie ausdrucken muss, wo man überall war den letzten Vormittag oder weiß der Geier. Ich meine, da gibt es ja so viele Möglichkeiten einfach, die auch so einen Surfverlauf, so eine History irgendwie ermöglichen. Und dann da wird sie halt greifbar durch diese App und macht es halt möglich, das Zeug, was man da hat, die Informationen, die sich da ansammeln, halt rauszubefördern irgendwie auf eine clevere Art und Weise oder halt in eine Gruppe zu fassen, in eine Kollektion oder zu verschlagworten etc. Eine clevere Idee und schön, dass der Entwickler da dran bleibt, weil die Idee gefällt mir einfach. Das ist, glaube ich, auch ein Einmalkauf und dann für die Apple-Plattform verfügbar. Es gibt jetzt das nicht auf andere Browser ausgeweitet von dem Anbieter, sondern halt Vision Pro habe ich genannt und iPad und Mac und iPhone und dann jeweils mit Safari im Zusammenspiel.
Ja. Ist natürlich auch höchst vertrauenswürdig, weil es von unserem Hörer Matthias stammt. Der macht, den haben wir schon mal gesehen hier, der macht auch diese fantastische Fax-Software für die Fritzboxen.
Ja. Ja, der ernsthaft eine Empfehlung und ganz cool, dass er dabei bleibt und das weiter verfolgt mit dieser kleinen, sicherlich Nischenanwendung für die meisten Leute, aber die sie gebrauchen können, ziehen da, glaube ich, sehr großen Nutzen draus. Also surft.app ist die Webadresse dazu.
Gut. Ich linke das alles in der Shownotes von der 888 und dann ist es nicht mehr so weit bis zur 999 und dann ist die 1000 da und das ist also praktisch übermorgen. Haben wir bis dahin das Apple Car, fährt der Rivian bis dahin in Deutschland? Ist die Vision Pro gelauncht? Wer weiß es schon.
Ja, natürlich.
Wie oft ist noch Weihnachten bis Vision Pro launcht hier?
Alex ist dafür Experte. Mhm.
Wie viel Strafzahlungen haben wir noch gesehen? Ja, alles offene Fragen, die hier beantwortet werden.
Zieht sich Apple komplett aus der EU zurück?
Mach mir keine Sorgen.
Das kommt als nächstes, ja.
Bitte.
Schönen guten Abend, Servus.
Ja, gute Nacht.
Gute Nacht.